könnten jetzt einfach sagen, herzlich willkommen bei 300 Hertz, dem Gitarren-Podcast aus dem 21. Jahrhundert mit Huckel und
Felix.
Genau. Und wir haben jetzt sozusagen die Ansage da, und wenn wir jetzt aus der Pre-Show noch irgendwas reinnehmen wollen, dann ist es gar nicht mehr wirklich Pre-Show, sondern gehört schon zum Podcast. Ja. Andernfalls entscheiden wir uns einfach nachher nochmal das Gleiche zu sagen.
Okay.
Ich hatte hier die letzten Tage nämlich schon alles Mögliche an Audio-Interface und so weiter aufgebaut, was bedeutet, dass auch gerade mein toller Verstärker komplett mikrofoniert ist und angeschlossen ist. Das heißt, man könnte sogar nachher in der Sendung
live was spielen.
Den nochmal in echt hören.
Ja, ja, cool. Kannst du das Intro live spielen gleich?
Ich weiß nicht, ob ich da gut genug für bin. So, jetzt muss ich hier noch ein bisschen den Gain ein bisschen runterschrauben, obwohl, warte mal, noch ein bisschen feintunen.
Hörst du mich eigentlich gut
vom Sound? Ich höre dich absolut perfekt.
Sehr gut.
Ich will hier nur nicht klippen bei meinem Signal und regel da noch so ein bisschen nach. Gut, also, ich finde das ja eigentlich immer ganz entspannt, wenn man so ein bisschen vorne am Podcast auch nochmal reinlabert.
Ja.
Heute ist mir auf jeden Fall so, und wir hatten ja irgendwie, die letzte Folge ist ja wirklich schon ewig her, ne?
Ja, ist jetzt schon eine ganze Weile. Du warst im Urlaub, ne?
Genau, auf Sizilien.
Ah, cool.
Nee, eigentlich nicht auf Sizilien, sondern vor Sizilien, weil ich bin drumrum gesegelt.
Krass. So mit Segelausbildung oder mit auf dem Boot sitzen und rumchillen?
Auf dem Boot, ja, ich habe auch schon mitgesegelt, aber es war eine Freundin von mir, die hat sozusagen das 13,5 Meter Segelboot von ihrem Vater geerbt, und
krass.
Das liegt da in Sizilien, und die nehmen halt das ganze Jahr Freunde und Bekannte und Freunde und Freunde von Freunden sozusagen gegen ein kleines Entgelt da mit und finanzieren sich sozusagen so den Liegeplatz über das ganze Jahr.
Eine coole Sache.
Kann man jedem empfehlen. Ich werde auch in die Shownotes den Link zu ihrer Webseite machen, wo jeder von euch, der sich einigermaßen entspannt und cool fühlt, eigentlich nur entspannt, da könnt ihr euch dann einfach auch selber anmelden. Also es ist gar nicht so exklusiv, und die freuen sich eigentlich über jeden kompatiblen Nerd jeder Fasson. Also es muss nicht mal ein Computer-Nerd sein, ja.
Hauptsache Nerd.
Nee, eigentlich nicht mal das. Der Skipper ist eigentlich auch total unnerdig, und also der ist halt Segelnerd, ne? So könnte man es schon auch sagen.
Okay, muss man aber auch sein, glaube ich, sonst wäre das nix.
Ja, also ist auf jeden Fall wirklich sehr nett, kann man machen. Ich packe es in die Shownotes, dann könnt ihr euch da ein paar Bilder angucken. Da seht ihr auch, glaube ich, irgendwie so ein Bild bestimmt auf der Facebook-Seite von denen, wie ich gerade ins Wasser hopse. das war eine Woche, und dann gab es halt noch irgendwie ganz andere Verzögerungen irgendwie dazwischen. Ja. Was ist denn eigentlich in der Zwischenzeit alles passiert? Eigentlich eine ganze Menge, habe ich so das Gefühl. Jetzt haben wir auch schon so ein bisschen die Shownotes zusammengefasst. Ich habe ja nach der letzten Folge, war ich ja noch, glaube ich, zweimal beim Just Music Store in Berlin.
Mhm. Dann steigen wir da gleich ein.
Ich würde damit anfangen, weil das brennt mir schon am längsten auf der Seele. Und es ist vielleicht auch ganz gut, dass jetzt so ein bisschen Zeit vergangen ist, weil und dass ich schon vorhin 2 Stunden beim Sport war und so ein bisschen Energie abgelassen habe, ja.
Dann wird der Rand nicht ganz so schlimm.
Ja, mal gucken. Ich bin ja nicht Tim Pritlaff, der kann das ja ein bisschen besser, aber also ich habe ja meinen Fender Hot Rod Deluxe 3 da ja auch gekauft, und das war so einigermaßen okay, die Experience. Und es ist ja auch schön, so einen großen Laden mit ganz vielen Gerätschaften zu haben in der Nähe, um halt das mal auszuprobieren, weil Thomann ist halt leider ein bisschen weiter weg.
Wir sprechen jetzt also über den Laden vor Ort, jetzt nicht den Online-Versand.
Genau, wir reden über den Just Music Store in Berlin am Moritzplatz, den neuen Flagship Store mit tausenden Quadratmetern, mehreren Etagen. Und ich glaube, mein erster Bericht, der war gar nicht so schlimm.
Ja.
Also war sogar einigermaßen angenehm, vielleicht sogar.
Das klang recht
aber
positiv.
Je öfter ich jetzt da war, desto mehr Hass habe ich auf dieses Geschäft.
Dann leg mal los.
Also das Ding ist halt, Stuff haben die da ohne Ende, und das ist toll. Und der Laden ist auch einigermaßen hübsch hergemacht, das ist auch toll. Das war es aber auch schon. Das Personal fangen wir damit an. Das Personal im Just Music Store will nicht verkaufen. Es versteht nicht, wie man Dinge verkauft, und es ist auch scheinbar komplett unfähig, Dinge zu verkaufen.
Oh.
Also ich war da jetzt ein paar Mal da mit Leuten und wir wollten halt Sachen ausprobieren, und sie haben es auch geschafft, ich glaube 2 oder 3 Monate, nachdem sie in diesen Laden gezogen sind, immer noch nicht ihre Warenhaltungssoftware oder wie auch immer, also da, wo halt drin steht, okay, was haben wir im Laden und wo liegt's?
Ja.
Warenwirtschafts, bla bla bla. Das haben die immer noch nicht am Start. Das heißt, sie wissen nicht, was sie im Laden haben. Das ist schon mal Punkt Nummer 1.
Wow.
Das heißt, du gehst auf die Webseite und da steht dann, ja, das haben die da. Dann gehst du in den Laden und dann sagst du, ja, ich hätte jetzt gerne mal dieses Gerät ausprobiert. Und dann sagen die, ja, dann gehen sie erstmal selber auf die Webseite, um zu gucken, ob es denn da sein müsste. Dann steht da, es müsste da sein, und dann sagt er dir halt, ja, aber wir haben noch nicht alles ausgepackt und keine Ahnung, wo das ist. Naja, oh okay, gut.
Ja, das will man nicht unbedingt hören.
Dann habe ich halt gesagt, ja gut, pass auf, wir probieren erstmal noch hier so ein anderes Effektpedal aus und so. Und du kannst ja mal gucken, es war auch nicht viel los in dem Laden, ja. Und wenn du es gefunden hast, kannst du es ja einfach reinbringen. Klar, natürlich kommt er nicht rein. Ich gehe irgendwie nach einer halben Stunde oder so mal wieder vorbei und frage mal so, ja, wie sieht's denn aus? Hast du es noch gefunden? Ah, nee, gar nicht mehr geguckt und so. Stammel. Und dann dachte ich mir auch so, okay, ja, dann halt nicht so. Dann bestelle ich es halt beim Thomann und schick's im Zweifel wieder zurück. So, also diese Art von Einstellung, die kann ich ja schon mal gar nicht verstehen. Also es ist ja auch nicht so, dass Just Music, glaube ich, so richtig, dass es denen so richtig gut geht im Vergleich zu anderen Läden, ja. Und jetzt haben sie so einen teuren Store gebaut und eigentlich würde man denken, so den ein oder anderen, das ein oder andere Item zu verkaufen, wäre vielleicht in ihrem Interesse. Aber sie wehren sich so ein bisschen. Zweite Episode. Was wollten wir denn da kaufen? Eine DI-Box. Dazu kommen wir auch gleich, vielleicht später noch. Ich schreibe es gleich mal in die Shownotes. Siehst du mal, da fallen mir gleich noch ein paar Sachen ein. DI-Box. Und dann gehen wir halt so 2 Etagen tiefer und die DI-Box müsste da sein. Und wir gehen da zu der Frau und die Frau ist dann irgendwann, guckt so mal hin und sagt so, ja, jetzt kommt mal hier ran und so. Alles ganz tranig und eingeschlafen und keine Ahnung, okay. Die DI-Box, dann sucht sie halt ewig, dann findet sie die DI-Box und dann geht's halt darum, eine Rechnung zu schreiben. Und ja, die Adresse, die bei Just Music vorliegt, die ist schon alt und es gibt eine neue Adresse und die müsste man jetzt updaten. Und wir standen da insgesamt eine halbe Stunde, um diese scheiß DI-Box da über den Tresen wandern zu sehen. Ja, nachdem sie da irgendwie erstmal sich irgendwie eine halbe Stunde ein paar Minuten mit dem Kollegen austauschen musste, wie man überhaupt eine Adresse ändert. Und die sind einfach so unfähig, die haben überhaupt keine Ahnung von diesem Laden. Die sind da einfach nur so als Dekoration in diesem Laden, um irgendwie so, oder als Platzhalter, keine Ahnung, vielleicht kommen ja noch die richtigen Verkäufer, aber irgendwie kennt sich da keiner aus, was die eigentlich da haben, wo sie es da haben, wie viel das kostet und wie man irgendwie die Computer bedient, die da rumstehen.
Ja, das klingt ja sehr vielversprechend.
Das ist so wie im Baumarkt, weißt du, wenn du zum Holzzuschnitt gehst und dann kriegst du da so einen Zettel und dann musst du vor zur Kasse, um das an der Kasse zu bezahlen, und dann musst du wieder zurück zum Holzzuschnitt, um denen zu zeigen, dass du jetzt bezahlt hast, und dann fangen sie an zu arbeiten oder irgendwie so in dem Dreh, nur noch schlimmer.
Ja, Baumarkt hatte ich letztens auch so eine Story. Diese schwarzen Füßchen von meinem MacBook fallen leider gerade teilweise ab.
Ja.
Und dachte mir so, ach komm, scheiß drauf, gehst mal zum Gravis, fragst mal, was das kostet, ob sie die da haben. Gravis hat's da. 2 kosten irgendwie, keine Ahnung, 15 Euro. Alle 4 kosten 24 Euro. Natürlich auch mit Selbsteinbau. Also ich hätte sie nicht mit nach Hause nehmen können, um die Dinger selber anzukleben, sondern ich hätte dann auch den Menschen für bezahlen müssen, damit der mir irgendwie schwarze Gummifüßchen an meinen Rechner klebt. Dachte mir so, nein, machst du nicht. Naja, bin ich zum Baumarkt gefahren und meinte so, hier, ich brauche solche Aufkleber aus Gummi, die man normalerweise unter einen Stuhl macht oder sonst sowas, damit das Parkett nicht kaputt geht. Wo habt ihr denn sowas? Ja, Filz? Nein, Gummi. Ja, hier haben wir welche aus Filz. Die tun es bestimmt auch. Ich möchte aber Gummi. Ja, haben wir bestimmt auch irgendwo.
Ja, das ist wirklich genau so, will man es halt nicht haben, ne?
Ja.
Da wundert sich dann der Einzelhandel, warum man halt lieber online kauft.
Ja.
Die soll mal diese Sendung hören und sich mal kurz an die Nase fassen. Ich meine, das Allerschlimmste bei Just Music ist, selbst wenn du es geschafft hast, jemanden zu überreden, dir ein Produkt zu verkaufen, dann verkauft er dir das nicht. Und zwar haben die da so ein ganz schlaues, in Anführungszeichen, System sich ausgedacht, wie sie dir Sachen verkaufen. Und zwar ist es so, du gehst so im vierten Stock oder im dritten Stock in die Gitarrenabteilung und sagst, du willst jetzt mal ein paar Gitarrenseiten kaufen. Sagen die, super. Suchen die aus dem Regal raus, wenn sie sie dann finden und rausgefunden haben, was die kosten. Und dann generieren sie dir so einen Zettel und diesen Zettel geben sie dir in die Hand und die Seiten behalten sie und packen sie in einen Plastikcontainer und schicken ihn mit der Rohrpost runter an die Kasse.
Ja.
So. Also ich stehe vor diesem Typen, ich habe ihn überzeugt, mir was zu geben. Stattdessen gibt er es mir nicht, er gibt mir einen Zettel, schickt es runter. Ich gehe also jetzt mit diesem Zettel runter und stehe da nochmal an irgendeinem Tresen, warte dann, bis ich dran bin, warte, bis die Person die passende Rohrpost zu dem Zettel gefunden hat, warte, bis die Person nochmal einen Zettel generiert, nämlich die eigentliche Rechnung jetzt in dem Fall, und mir mein Geld abnimmt und ich dann damit rausgehen darf. Das ist so krass ineffizient, dass einem echt die Spucke wegbleibt.
Okay, also ich kann dir auch verraten, wozu das gut ist und warum es einen so nervt. Okay, bei solchen kleinen Sachen, die man wirklich sofort mitnehmen könnte, so Gitarrenseiten, irgend so ein kleines Zubehörkrams, wäre es wirklich sinnvoll, wenn man es gleich in der Tasche steckt. Es dient zum einen dem, das hat sich bestimmt mal irgendein ganz toller Marketing-Schlau-Heini ausgedacht. Wenn du jetzt irgendwie eine Gitarre kaufst, willst du natürlich nicht mit dem großen Koffer durchs ganze Haus rennen, denn du sollst dich ja noch umschauen und noch mehr kaufen. Und da behindert
dafür
dich.
Gibt es eine Warenausgabe.
Richtig, so. Und dann wird es zum Teil so gehandhabt, dass die Verkäufer an ihren Verkaufsleistungen gemessen werden. Und auf die Sachen, die sie dir verkaufen, kommt dann irgendwie so ein kleiner Aufkleber oder so ein kleiner Code von denen, dass halt irgendwie nachvollzogen werden kann, wie viel der Verkäufer an wie vielen Tagen verkauft hat. Das sieht aber ein bisschen blöd aus, wenn du zum Kassenmensch gehst und sagst, hier, ich brauche Gitarrenseiten, und der fängt erstmal an, sein Zeug auszudrucken und das auf deine Gitarrenseiten draufzukleben, und dann wartest du da noch 5 Minuten und wunderst dich, was der überhaupt tut. Also sagt er dir, ach, ich schicke das runter zur Kasse, dann brauchst du es nicht unbedingt mit umherschleppen.
Ja, das ist
pappt
ja
sein ganzes Zeug drauf und ja, und du stehst da und denkst dir so, was soll das? Aber
ja, ich meine,
das sind so wahrscheinlich die tollen Gründe, aus denen man seine Gitarrenseiten von der Kasse abholen muss, anstatt sie sich einfach einzustecken und zu bezahlen.
Weißt du, wenn das Personal da auch nur ansatzweise auf Zack wäre, also irgendwie so fit, so, weißt du, so antizipieren, dass du was kaufen willst.
Wenn die Bock hätten.
Wenn die wüssten, wie ihr System da funktioniert und wenn die da schon irgendwie ihre Schleichwege gefunden hätten oder gefunden haben wollten oder wie auch immer, ja. Alles vielleicht nicht so schlimm, aber weißt du, dann du stehst einfach zweimal an, es dauert Ewigkeiten, und dann stehst du unten an der Kasse und dann steht da so ein Hansel und langweilt sich und dann fragt er so, ja, soll ich noch eine Kasse aufmachen? Und der andere sagt so,
ach nee.
Oh nee, lass mal. Und echt, also ich hätte diesen Laden und dann, wie gesagt, diese Adresse ändern, so diese ganze Experience, die ist einfach so beschissen von oben bis unten. Und im wahrsten Sinne des Wortes, weil der Laden hat ja 4 oder 5 Stockwerke und ja, es war in keinem gut. Also ich rate hier offiziell davon ab, diesen Laden zu besuchen. Und also es sei denn, ihr wollt irgendwie Sachen ausprobieren, die da eh rumhängen. So Gitarren, die kann man sich da einfach aus dem Regal nehmen. Verstärker stehen in den Räumen auch rum, da braucht ihr auch kein Personal. Aber so Effektpedale oder sowas, da muss man halt die fragen oder irgendwie so den kleinsten Scheiß. Bestellt das bei Thomann und schickt es im Zweifel zurück oder sucht euch einen netten, kuscheligen Gitarrenladen um die Ecke und stellt euch mit den irgendwie. Ja, also ich habe in allen anderen Läden, in allen anderen Gitarrenläden, klein oder groß, die nicht Just Music sind, hatte ich bessere Erfahrungen. Also ich kann noch mal kurz reflektieren, ja, dieser Enderton Store, wo ich ja da auch in England war, das war so toll. Die haben einem die ganze Zeit irgendwie, sind sie um dich rumgeschlichen und haben dir aufgedrängt, mal irgendwelchen Scheiß auszuprobieren, auch wenn du ihnen gesagt hast, ich will gar nichts kaufen, ich komme hier aus Deutschland und kann nicht einen Verstärker mitnehmen. Und dann, ja, aber ist gerade nichts los und wenn du Bock hast, hier, spiel doch was. Und wirklich so das allernetteste und irgendwie kompetenteste und engagierteste Verkaufspersonal, also der krasse Gegensatz zu diesem Just Music-Pack. Ah.
Ja, also es klingt deprimierend. Da hört man dann auch mal so den Unterschied raus zwischen so Leuten, die Bock auf ihren Job haben, die vielleicht selber gern Musik machen und einfach so gern in solchen Läden rumhängen.
Ja.
Und so Leuten wie dann wahrscheinlich bei Just Music, die dann da verkaufen, vielleicht auch irgendwie wissen, wie sie rum so eine Gitarre halten müssen, sich ansonsten aber denken,
Ich glaube, die haben schon Bock auf in diesem Laden abhängen, aber das ist es
dann. Ach so, aber nicht auf Verkaufen, ne?
Ja, genau, also das mit diesem Verkaufen, das haben die einfach komplett nicht geschnallt. Das ist merkwürdig, also man versteht das wirklich absolut nicht, also ja, gut, aber das soll es jetzt auch dazu gewesen sein. Also die Message ist klar, irgendwie diese, ich kann es wirklich nur sagen, diese Vollnappel, die braucht ihr nicht unterstützen. Also wirklich dann, zum Beispiel hier, Thomann ist halt Versandhandel und da gibt es halt so ein paar andere Schwierigkeiten mit ausprobieren, aber da war das auch bisher alles so unkompliziert und nett und es kommt einfach direkt vor die Tür, wenn man es bestellt und man kriegt es auch einfach wieder zurückgeschickt und so. Tausendmal besser als diese Just Music Experience. Also ich meine, ich war ja ganz froh, dass ich da war, um diesen Fender Hot Rod Deluxe auszuprobieren. Und für solche Fälle, da muss man dann halt in den Laden und das haben die meisten kleinen Läden halt mal eben nicht rumstehen, so eine riesige Auswahl an Verstärkern, aber alles andere geht woanders hin.
Okay, also Just Music ist auf keinen Fall 300 Hertz approved.
Nee, okay. Fernbleiben.
Ja, kann ich ja mal vom Thomann Store erzählen in Treppendorf oder wie es da heißt. Ich bin da halt ziemlich begeistert von. Das ist halt wirklich ein ziemlich cooler Laden. Da würdest du es dann wahrscheinlich auch mögen. Also die sind halt wirklich hinterher, die sind freundlich, die haben Platz, die haben Auswahl. Die belabern einen nicht von wegen, oh, du darfst nur mit Verkäufer in die Probierräume und musst dir alles zeigen lassen, sondern die trauen einem dann auch mal zu, wenn man schon mit einer teuren Gitarre umherrennt, um Sachen zu testen, dass man sich einen Verstärker auch mal selbst ankabeln kann, ohne dass man den gleich zerstört oder explodiert. Ja. Naja. Und also der Laden ist super. Man steht vor dem Ding und denkt sich erstmal so, oh, das soll es schon gewesen sein, weil es von außen eher aussieht wie so ein etwas
ein
größeres
Einfamilienhaus.
Ja, genau. Vielleicht gibt es da irgendwie Bilder von im Netz mit einer großen Gitarre im Eingang.
Gibt es.
Und na, dann kommt man da rein und man steht erstmal so im Flur mit so einer kleinen Lounge und so einem riesen Empfangstresen. Und überall flimmern die Bildschirme rum, wo die Namen draufstehen von den bestellten Sachen, weil man sie dann an der Warenausgabe abholen kann, damit man sich die Zeit noch im Laden vertreiben kann und dann nicht rumwarten muss. Das ist schon echt cool. Und dann ist das Ding verwinkelt wie blöd, aber halt riesig. So, man kommt halt in den Gitarrenladen rein und denkt sich so, boah. So, man sieht halt keine Tapete, sondern Gitarren. Überall. Ja. Und ich hatte bis jetzt echt noch keinen unfreundlichen Menschen, der mich da irgendwie beraten hätte. Also auch wenn es voll war, wir waren mal an einem Wochenende dort und ich meinte so, hier, Les Paul, was habt dann alles da? Ich will mal irgendwie alle Price Ranges durchprobieren, um mal irgendwie so einen Überblick zu haben, ob ich was Unerreichbares haben will oder ob es noch bezahlbar ist vom Sound her, den ich mir so vorstelle. Naja, und irgendwie andere, die hätten mir dann halt irgendwie ein teures und ein billiges Modell gegeben und mich in einen Raum eingeschlossen und dann hätte ich da rumprobieren können.
Ja.
So, und wir sind dann halt erstmal, wir haben uns da vor diese Gipsenwand gestellt und haben erstmal eine halbe Stunde irgendwie dumm Zeug gelabert, was wir nicht für krasse Decken cool finden und welche Farbe es haben muss, damit es besser klingt oder sonst was. Ja, und dann sind wir halt irgendwie, ich hatte noch ein paar Kumpels mit, gleich mal mit 6 unterschiedlichen Gitarren da in so einen Probierraum rein zu den Top-Teilen und der hat Gitarren rangeholt ohne Ende und wir waren dann nur am Quatschen drüber und es war halt super cool. Mit den Effektpedalen eigentlich genauso. Der Raum, wo die Pedale drin sind, ist jetzt, glaube ich, auch neu, mit noch mehr Zeug und noch kleineren, netteren Amps drin. Und wenn man jetzt halt was ausprobieren will, was nicht unten im Laden steht, dann rufen die halt oben an der Warenausgabe an und eine halbe Stunde später kann man dann halt ausprobieren, was man möchte. ein Basser, der mit war, der hat sich halt irgendwie 5 Bässe runterliefern lassen und konnte die dann halt alle ausprobieren und keiner war, da muss ich oben anrufen und spiel doch den, der sieht doch genauso aus, ja. Steht doch bloß eine andere Firma drauf, muss dann nicht Fender sein oder sowas. Nee, die sind da irgendwie echt am Ball. Den Laden kann man echt empfehlen. Macht doch jedes Mal Spaß, auch wenn man jetzt nicht unbedingt was kaufen will. Man geht immer raus und nimmt trotzdem was mit, weil man sich so denkt, ach ja,
ach komm. Und habt ihr denn was mitgenommen?
Ach Gott, das letzte Mal, als wir da waren, haben wir wirklich nicht viel mitgenommen. Da war ich eher so der Kaufberater für unseren zweiten Gitarristen. Der hat sich irgendwie ein komplett neues Pedalboard zusammengestellt. Ich war da so eher in beratender Tätigkeit unterwegs, aber wir haben schon mal wieder den nächsten Ausflug hingeplant. Mit Großeinkauf. Unser Sänger will sich irgendwie Studiomonitore zulegen und ein Synthi und was weiß ich alles. Mal und, also ich werde auf jeden Fall das nächste Mal, wenn wir da sind, das Hall of Fame mitnehmen und vielleicht noch ein paar andere kleine nette Dinger.
Du hattest doch mal gesagt, irgendwie es gibt da so auch so Tage, wo es besser ist, da hinzufahren, weil es dann leerer ist, in der Woche oder irgendwie so, ne?
Ja, also so in der Woche ist es bestimmt schon besser. Man merkt es halt, wenn Ferien sind, dann ist es halt sowieso ein bisschen voller. Und wenn dann halt aber noch irgendwie, wir waren mal an einem Feiertag da, das war so kurz vorm Karneval und das ist ja in der Ecke da unten sowieso noch ein bisschen krasser. Der Parkplatz war halt voll und wir mussten auf der Straße parken und wir dachten schon so, oh, das wird doch nix. Macht dir dann auch keinen Spaß, wenn die ganzen Testräume voll sind oder so, aber das hat sich in dem Ding so verlaufen. Also es war jetzt nicht zu merken, dass es halt mal ein Tag war, wo viel los war. Also nicht für den Kunden jetzt an sich. Also es waren halt mehr Leute da, als wir es so kannten. Wir waren auch schon mal alleine in dem Ding drin und konnten da machen, was wir wollten. Und jeder Verkäufer hat sich gefreut, dass wir da waren. Okay. Aber auch wenn es wirklich mal voll war, waren die nie irgendwie überlastet oder blöd drauf oder gestresst, sondern alle cool, alle freundlich. Man hat trotzdem immer noch irgendwie einen Platz bekommen, um mal einen Amp auszutesten. Es entwickelt sich dann meistens, wenn sowieso 3 Leute in so einem Verstärkerraum drin sitzen, zu so einer kleinen Jam-Session dann, weil auch irgendwie alle nett sind, die da Zeug kaufen. Nee, also super Laden.
Ja, also Just Music, ihr, wenn irgendjemand von Just Music das hört, nehmt euch das wirklich, wirklich.
Genau, fahrt mal zum Thoman und fragt mal die Jungs, wie die das hinkriegen. Also es ist echt der Hammer dort.
Irgendwie. Das, was ihr da bisher bietet, ist wirklich unter aller Sau. Und das ist, ich hatte echt Hoffnung, dass es mit dem Umzug da ein bisschen besser wird, aber es sind halt die gleichen Pappnasen und es ist einfach scheiße bei euch. Und ja, also mehr können wir dazu jetzt auch nicht mehr sagen. Unsere Wünsche habt ihr gehört und ja, dann damit schließen wir jetzt auch dieses Kapitel, würde ich mal sagen, erstmal ab.
Sonst Just Music doof, tu man gut.
Genau. Änderten's auch gut.
Änderten's auch gut.
Selbst, ich glaube sogar, also ich könnte mir vorstellen, dass der Music Store in Köln sogar auch besser ist als Just Music. Da weiß ich aber noch nicht.
Also Music Store in Köln ist halt auch ein super hübscher Laden. Ist auch so ein Riesenklotz mitten auf dem Acker, halt irgendwie 4-5 Stockwerke hoch. Pro Instrument so ein Stockwerk. Alles hübsch, alles neu. Fand ich jetzt aber so von der Experience, sage ich mal, nicht so pralle.
Nicht so familiär.
Erstmal das. Das ist halt wirklich so ein Showroom, ein großer. Mhm. Und naja, weiß nicht, beim Thomann gibt es halt so diese Kabinen, die sind vollgestopft mit Verstärkern. Da geht man halt rein und probiert einen aus. Und wenn jemand drin sitzt, nimmt man halt Rücksicht oder man spielt zusammen irgendwas und freut sich. So, und Music Store kommt man halt an und muss sich mit der Gitarre, die man ausprobieren will, an welchem Amp man die ausprobieren will, erstmal an so einem Kundenservice-Dingens anstellen. Da steht dann halt ein Mensch rum, der vielleicht gerade irgendwie einen Hals einstellt oder Seiten wechselt und schon mal irgendwie davon genervt ist und dann meint, ja, da sitzt gerade wer in der Kabine drin, stellt sich mal an, wartet mal, bis der fertig ist. Ja, der andere wird sich dann natürlich bestimmt beeilen, bloß weil da 50 Leute vor der Tür stehen. Naja, und man verbringt dann halt die meiste Zeit mit Warten, anstatt einfach mal auszuprobieren. Und das fand ich eher blöd. Also es ist wirklich eher auf Showroom ausgelegt.
Okay, alles
klar. Ist zwar ein sehr hübscher Showroom, aber nee, also ich fand es jetzt nicht so toll. Ich weiß nicht, ich kann ja mal so einen kleinen Abriss geben von den Läden, die wir mal noch so besucht haben. Je nachdem, was man mal so auschecken will. Also halt Köln, okay, kann man mal machen. Hat man noch einen schönen Tag in Köln. Aber der Laden jetzt wirklich, wenn man mal im Thomann war, ist man da versaut.
Okay.
Wir haben mal so eine echte Tour gemacht. Das war irgendwie Weihnachten vor 2 Jahren. Sind wir halt danach einfach mal los. So zwischen den Jahren. Und sind nach Osnabrück, nach Ibbenbüren. Da beim Kumpel gepennt und sind da zum, wie heißt das, Musikproduktiv.
Ja.
Das ist auch so ein recht großes Ding. War halt nicht so hübsch und nicht ganz so groß, aber halt auch nette Leute. Und auch wieder so, dass beim Thomann so, man nimmt sich halt was, fragt einen Verkäufer, was man ausprobieren kann und dann wird man in dem Raum allein gelassen und kann halt machen, was man will. Und keiner guckt einen blöd an, wenn man mal irgendwie einen 100 Watt Marshalltop ein bisschen lauter spielt als Zimmertemperatur. So. War schon ganz nett. Bloß halt leider nicht so groß. Die Auswahl war jetzt nicht so der Hammer, aber halt eigentlich ein netter Laden. Auf jeden Fall besser als Music Store. Genau.
Okay.
Bis jetzt hat Thomann eigentlich immer gewonnen. Ich habe bis jetzt gehört, dass der Just Music in Hamburg gar nicht so schlecht sein soll. Zumindest von dem, was das Schlagzeugprobieren betrifft. Da haben sich nämlich auch viele immer ein bisschen blöd. Also auch gerade beim Music Store in Köln war das mit dem Schlagzeug halt richtig schlimm. Ansonsten kann man ja irgendwie so alles ausprobieren, was rumsteht. Und da ist halt alles hübsch aufgebaut und sieht nett aus. Und wenn man sich dann mal so irgendein Set rausgesucht hat und man den Verkäufer fragt, nimmt er sich ein paar Sticks mit und schlägt jede Trommel einmal an und das war dann das Schlagzeug ausprobieren. So, ist natürlich sehr, sehr toll für einen Drummer. Ja, genau. Dachten wir uns auch so, ja, nee, nicht nochmal.
Ja.
Das war beim Musikproduktiv sehr gut. Die hatten echt viele richtig, richtig gute Sets aufgebaut, wo man halt auch probieren konnte, wie man lustig ist. Becken und Snares genauso. Und das soll wohl im Just Music in Hamburg auch ganz gut funktionieren. Habe ich jetzt selber noch nicht nachgeprüft, war ein befreundeter Schlagzeuger da, aber der war da echt begeistert von.
Ja, in der Schlagzeugabteilung in dem Just Music Store war ich in Berlin tatsächlich noch nicht.
Mhm.
Aber ja, wie gesagt, ich meine, die kriegen halt auch so wenig Sachen in diese scheiß Rohrpost rein. Ja, da geht ja mit dem Becken los. Das ist totaler Käse.
Also Rohrpost in der Musikleiste.
Das ist so ein Quatsch, so ein unglaublicher Quatsch. Also der Innenarchitekt oder die Innenarchitektin, die das verbockt hat,
ja,
der gehört eigentlich auch mal eine ordentliche Standpauke gehalten. Ja, also es, naja.
Ansonsten der letzte der üblichen großen Verdächtigen wäre dann halt noch der Session in Frankfurt, der ehemalige Musikschmidt. Da waren wir jetzt noch nicht, haben aber geplant und ich habe bis jetzt nur sehr viel Gutes über die Gitarren- und Bassabteilung gehört.
Okay.
Die soll echt viel taugen. Also auch die Video-Reviews, die sie machen, sind immer gut und die haben halt auch mal echt krasses Spezialzeug da, was so Gibson-Sondermodelle angeht oder Fender-Sondermodelle oder sonst sowas, die man halt sonst nicht so überall findet. Also okay. Die sind da auch echt hinterher und haben Ahnung und Spaß.
Ja, das ist halt das ist eben auch genau bei Enertons halt ganz cool, dass die eben auch immer so super viel Special-Modelle haben, also so Limited Editions und so von Amps und Gitarren haben. Das ist bei denen ganz stark ausgeprägt.
Ja, und so geht es beim Session wahrscheinlich auch eher in die Richtung.
Mhm.
Kann man mal ausprobieren, den Laden. Will ich unbedingt mal hin.
Ja, ich habe bisher noch nicht viel gesehen, außer den Just Music und den Endertons und den Thomann, ja. Den muss ich, also irgendwann Thomann will ich den auch mal besuchen.
Da musst du auf jeden Fall hin, also das lohnt sich wirklich.
Okay.
Danach findest du jeden anderen Laden scheiße.
Ja, Tim war ja auch schon mal da und hat da irgendwie ganz viel von erzählt und ich bin da, früher oder später wird es mich mal dahin verschlagen.
Ja.
Gut, jetzt aber wirklich Schluss mit diesen Läden.
Okay.
Ja, nächste Mal, wenn wir Livestream machen, dann haben wir noch so einen Chat vielleicht auch dazu und dann kann der uns sagen, wenn sie genug haben von bestimmten Themen oder noch mehr von diesen Läden haben wollen und wissen wollen.
Wir haben den Podcast begründet, weil wir auf den Ratschlag von Chats
Ja, genau. Ja, wahrscheinlich gibt es jetzt irgendwie demnächst einen neuen Podcast, der sich nur um Musikgeschäfte kümmert, weil das viel zu kurz hier kommt. Ja, immer wird das abgewürgt.
Nee, wir reden genauso weiter, aber wir freuen uns echt auf den Chat.
Ja, jetzt können wir nochmal kurz die offenen Handlungsstränge von dem Just Music Store noch zu Ende bringen. Nämlich zum einen haben wir da letztens eine DI-Box gekauft.
Ach ja, genau.
Für unseren Basser, weil wir nehmen ja immer da schön fleißig alles auf mit jetzt mittlerweile, also vorher 6 Spuren, jetzt halt mit der DI-Box 7 Spuren Und der Grund war halt, wir hatten zwar so ein AKG D112 als Mikro für den Bass und da kam schon mal eigentlich ein ganz gutes Ergebnis raus, aber es hat halt immer stark variiert. Wir sind ja manchmal in unterschiedlichen Räumen oder manchmal verschiedene Verstärker. Dann ist der Basser irgendwie nicht so geschickt mit der Platzierung des Mikrofons oder irgendwie sind die Ständer blöd und irgendwie gibt es da immer sehr große Varianz und irgendwie ist es dann auch sehr schnell nicht gut. Und irgendwie hat mich das jetzt genervt in letzter Zeit beim Mixen und dann dachte ich mir, okay, alles klar, wir müssen jetzt mal Konstanz da reinbringen und wir kaufen dem Basser jetzt eine DI-Box. Und für alle die, die nicht wissen, was das ist, die nimmt halt das unsymmetrische Signal aus dem Bass oder irgendwie jedes andere unsymmetrische Signal und macht ein symmetrisches draus. Das heißt, es ist halt vor allen Dingen gut geeignet für lange Kabelstrecken zu Mischpulten und so weiter. Hatten wir ja auch, glaube ich, schon mal ein bisschen erklärt, ne?
Weiß ich gar nicht.
Weil es dann halt das symmetrische Signal halt sehr viel weniger beziehungsweise gar nicht störanfällig ist für elektromagnetische, ja, Einstreustörungen oder was auch immer.
Im Prinzip sind es ja zwei Signale, die phasenmäßig gedreht sind, dass sie sich nicht auslöschen und dadurch halt weniger anfällig sind, ne?
Naja, das, naja, es ist eigentlich so, dass... So
ganz, ganz grob erklärt.
Eigentlich ist es so, dass die sind gegeneinander gedreht, die Phasen. Genau. Und wenn dann eine magnetische, elektromagnetische Störung kommt, dann betrifft das meistens oder eigentlich immer nur eine der Phasen. Und dann hinten sozusagen, wo das symmetrische Signal wieder zusammengeführt wird, dann kann man die beiden Wellen wieder übereinander legen und kann sozusagen die Störung dann rausrechnen.
Genau. Im Prinzip so alle Instrumente, die einen Klinkenausgang haben, die man aber irgendwie ins Mischpult schicken will, kann man gut in die iBox schicken. Halt Bass, Akustikgitarre, E-Piano, Keyboard, solche Geschichten halt.
Genau. Und was man eben auch dazu davon dann hat, also wir haben jetzt keine langen Kabelstrecken, sondern der Basser geht da so in sein Pedalboard rein und bisher haben wir jetzt die iBox auch hinter die ganzen Effekte geschnallt, weil wir halt ja den Effekt-Sound schon haben wollen. Mhm. Und gehen dann direkt von der DI-Box ins Audio-Interface. Und ja, haben so sozusagen ein sehr definiertes und immer konstantes Basssignal sozusagen.
Nehmt ihr den Bass jetzt nur mit der Box auf oder Box und Mikro kombiniert?
Also momentan machen wir es noch kombiniert. Mhm. Allerdings könnte ich mir vorstellen, das tatsächlich dann doch bald sein zu lassen, weil, also solange wir keinen permanenten Raum und keinen, nicht den gleichen Bass und mit einem korrekten Setup haben, ja, also den gleichen Bassverstärker jedes Mal, also solange wir das nicht haben, könnte ich mir vorstellen, dass wir auch vielleicht nur die DI-Box nehmen und dann habe ich jetzt zuletzt tatsächlich von Amplitube noch so eine Bassverstärker-Simulation sozusagen mit auf Signal, also das den Kanal dupliziert und auf die einen halt noch so ein Orange AD200 Simulation draufgeschnallt, damit es halt noch ein bisschen fetter klingt.
Ja.
Und ich glaube, für das Endergebnis, für den Mix und so ist das halt tatsächlich besser. Also ich hatte jetzt irgendwie die beiden Spuren immer verglichen. Und ja, mit dem Mikro kriegt man halt noch ein bisschen mehr, aber man kriegt halt auch sehr viel mehr Raumgeräusche natürlich. Ja. Und letztendlich will man eigentlich im Mix den Bass so sauber wie möglich haben und nicht so viel von dem anderen Kram mit drin. Und da ist es schon eigentlich tatsächlich ziemlich cool, wenn das Signal da sehr isoliert daherkommt. Mhm. Ich muss mal ganz kurz hier Licht einschalten, weil ich sitze total im Dunkeln.
Mach mal Licht an.
Ich habe das vergessen, als wir angefangen haben zu podcasten. Und jetzt sitze ich hier schon so in der Halbnacht, Moment.
Da war es noch nicht ganz so dunkel, als wir angefangen haben. So, okay, macht's Licht an. Ich nehme einen Schluck Bier. Stille. Sehr gut.
So kann man wieder arbeiten.
Ja, welche DI-Box ist es denn geworden?
Genau, jetzt natürlich noch der Produkttipp am Rande. Es ist eine passive DI-Box, das heißt, sie kommt ohne Strom aus. Die Firma Palmer hat da einen ausgezeichneten Ruf in diesem Segment und findet man tatsächlich auch, wenn man immer mal so ein bisschen schielt, was so Leute auf ihren Effektboards haben bei Konzerten oder von Bands und so, ist Palmer schon ganz oft mit dabei und in dem Fall ist es eine Palmer PAN01.
Das ist so die DI-Box.
Ja, das habe ich nämlich auch so nach Recherche irgendwie den Eindruck erhalten und deswegen, ich meine, die ist ja auch extrem günstig für 35 €, ja. Da muss man auch nicht groß.
Wir haben 3 Stück von den Dingern und die sind echt super.
Ja, also ich war auch, also es gibt einfach nichts dran zu meckern. Tut, was auf der Box steht.
Genau.
So, fertig. Und auch so klanglich keine Beeinträchtigung jetzt. Also ich meine, man könnte jetzt wahrscheinlich mit einem Spektrometer oder wie auch immer das genau analysieren, aber ich glaube, man kann da schon auch den Erfahrungen vieler anderer Leute vertrauen und einfach die nehmen.
Genau. Halt praktisches kleines Ding. Es hat einen Linked Output, das ist sehr praktisch, hat einen Groundlift und noch so einen hier -10 dB Schalter, ne?
Ja.
Ja, alles, was man braucht. Alles dran, was man braucht an die iBox.
Und wie gesagt,
robust verarbeitetes Ding.
Ja, genau, super Metallgehäuse. Das nagelt man einmal aufs Paddleboard und dann ist das für die Ewigkeit.
Die Füßchen fallen irgendwann mal ab, aber das passiert halt.
Ja gut, wenn man sie draufgeschraubt hat, dann auch nicht mehr.
Ja, nee.
genau, das war so die eine Geschichte so zum Thema, was wir aus dem Just Music Store dann doch rausgetragen haben. Wir haben jetzt auch irgendwie, also ich habe hier noch so ein paar irgendwie eigentlich so aufnahmebedingte Themen sozusagen parat.
Mhm.
Zum einen haben wir nämlich jetzt auch angefangen, das Schlagzeug mit Stereo-Overheads aufzunehmen.
Ja.
Ist auch ganz schön gut.
Ja.
Hat jetzt die Aufnahmequalität auch weiter gesteigert. Ich werde, glaube ich, auch nochmal, wenn ich es nicht letzte Mal schon habe, weil wir haben, glaube ich, schon wieder ein neues Set mal aufgenommen. Es sind zwar mehr oder weniger, nee, ist ein neuer Song dabei oder sogar zwei. Ich muss nochmal schauen, was ich letzte Mal schon verlinkt habe, aber es gibt auf jeden Fall jetzt so ein neues Set und da gibt es auch Stereo-Overheads, weil wir jetzt noch nicht so die richtigen Mikros dafür haben, sondern einfach immer SM57 dafür nehmen. Ist der Effekt jetzt noch nicht so wahnsinnig geil, aber man merkt so beim Mixen schon, wenn man die so auseinanderpennt, dass dann plötzlich so ganz viel mehr Raum dazukommt und da
tut
irgendwie
sich schon einiges auf, dann.
Ja, ja, doch, das ist so ein ganz, ganz spezieller Effekt, den man nur schwer in Worte fassen kann. Und dann ist es halt schon so, dass manchmal halt die Cowbell rechts und die Hi-Hat links und so, dass die dann halt schon so durchglitzern im Mix und das macht dann schon gleich irgendwie sau viel mehr Spaß. Das heißt, unser Schlagzeug wird jetzt mittlerweile mit 3 Spuren schon aufgenommen. Ich werde schon demnächst wahrscheinlich mir mal so ein Extension für mein Audio-Interface kaufen müssen.
Ui.
Nee, aber vorher haben wir immer nur so ein Overhead und eins in der Kickdrum gehabt und das war ja auch schon ganz gut, aber lohnt sich noch ein Mikro dazu zu stecken, für die, die da auch gerade rumspielen.
Schlagzeug kann man nie genug Mikros haben.
Ja, ja, das ist natürlich auch wahr. Wobei am Ende muss man auch wieder sagen, früher haben die Jungs halt auch irgendwie extrem wenig Mikros am Schlagzeug gehabt. Ja, manchmal klar. Nur eins und es war trotzdem geil.
Ein oder zwei Neumänner drüber und klang auch super.
Ja. Wichtig ist, dass es groovt, wie immer.
Ja, genau.
Groovt.
Als Asset kommt der Sound nämlich aus den Fingern.
Ach ja, so. Der Spruch.
Ja. Es ist doch aber leider so.
Es ist schon was Wahres dran, das muss man sagen. Und noch so ein spannendes Thema, da wir hier schon so in der Kleinkramkiste sind, ist mir nämlich begegnet, es gibt ja so ganz viele YouTube-Videos, wo Leute so die Wahrheit erzählen.
Ja.
Und da bin ich so auf einen Kanal gestoßen. Ich muss den mal nochmal raussuchen irgendwie, mal sehen, ob ich ihn finde, weil eigentlich geht mir der Typ total auf die Nerven und ich kann mir nicht lange zuhören, weil er halt so eine so selbstgefällige Art hat. Ich meine, ich fürchte fast, er hat tatsächlich immer recht mit dem, was er sagt, aber so wie er es vorträgt, ist es vergleichsweise schwer erträglich. Und das eine Video, was ich dann aber doch mit Interesse verfolgt habe, ist handelt von True Bypass.
Ja.
Dass das halt eigentlich nämlich totaler Schwachsinn ist, alles so fanatischerweise auf True Bypass zu stellen. Und ich habe uns ja auch schon ertappt dabei, wie wir über Effektpedale sprechen und True Bypass als Feature preisen.
Ja.
Aber du stimmst jetzt auch hier schon so ganz.
Ja, ich habe mich in letzter Zeit auch mal wieder ein bisschen drüber aufgeregt und mich ein bisschen belesen und dann auch festgestellt, sag, ja, gibt's halt, aber muss nicht.
Ja, also jetzt können wir das ja mal aufklären und wir packen nachher auch in die Shownotes, packen wir mal so ein paar Videos dazu noch rein. Also der Typ, also zusammenfassen oder versuchen wir mal so einen Abriss davon, sagen wir mal so.
Ja.
Im Wesentlichen kann man sagen, wenn so ein unsymmetrisches Klinkenkabel, wie es halt alle Gitarrenkabel sind, wenn das länger als, oh, waren es jetzt 6 Fuß oder 6 Meter? Naja, auf jeden Fall so in dem Bereich. Wenn das länger wird, oder sagen wir mal jetzt noch ein bisschen großzügiger, länger als 10 Meter oder länger als 12, so ab da spätestens, gibt es, wenn das Kabel vor allen Dingen ins billig ist und nicht gut geschirmt ist und so, hört schon hörbare Klangbeeinträchtigungen. Das merkt man vor allen Dingen daran, dass so ein bisschen der hochfrequente Glitzer fehlt.
Es ist also, ja halt einfach ein Widerstand, den man zwischenschaltet.
Genau, das hat ganz genau den Grund, der Widerstand steigt sozusagen, die Signale kommen nicht mehr ganz so gut durch. Wie gesagt, zuerst leiden da die hohen Frequenzen und das führt halt dazu, das klingt sozusagen so, als würdet ihr an eurem Tonknob an der Gitarre so langsam den Treble wegdrehen. Und das, also so ist auch dieser Soundeffekt, je länger das Kabel wird. So, das ist erstmal das eine. Dann True Bypass, was ist das? Das ist halt im Prinzip, wenn das Effektpedal ausgeschaltet ist, dann soll sich das Pedal so verhalten oder die gesamte Signalkette sozusagen, als wäre da gar nichts dazwischen. Also keine tonverändernden Bauteile, kein zusätzlich erhöhter Widerstand und so weiter und so fort. Das heißt, naja, ihr steckt halt ein 6 Meter Kabel ins Effektpedal und ein 6 Meter Kabel vom, oder noch länger, weil das Effektpedal halt sehr weit weg vom Verstärker steht auf der Bühne oder so. Also sagen wir nochmal ein 12 Meter Kabel vom Effektpedal zum Verstärker und dann habt ihr auch schon 18 Meter Kabel, weil das Effektpedal halt True Bypass ist und dadurch verliert man einfach effektiv ein bisschen an hohen Frequenzen.
So sieht's aus.
So, dieses True Bypass, wenn ich mich recht entsinne, das gibt's ja noch, also das ist noch nicht so lange so vordergründig beworben. Das hat halt, glaube ich, wiederum den Grund, dass Pedale, die nicht True Bypass sind, auch oftmals in dem Verruf standen, halt tatsächlich den Ton noch zu verändern. Negativ. Oder halt generell mehr zu verändern als durch die Länge des Kabels sozusagen. Deswegen war das, glaube ich, jetzt eine Zeit lang sehr hip und en vogue, dass überall auch immer darauf hingewiesen wird, dass True Bypass dran steht. Aber was ist denn jetzt das andere, die andere Variante sozusagen?
Oh, es gibt nämlich einen Buffered Bypass, einen True Bypass und einen Hardwire Bypass. Je nachdem, wie es verlötet ist.
Also, ich glaube, der wichtigste Contender sozusagen oder Gegenspieler ist ja der Buffered,
genau,
Bypass.
So das Standard-Boss-Pedal, alle, genau, Buffered Bypass.
Alle Boss-Pedale, listen carefully, Kids, alle Boss-Pedale haben diesen Buffered Bypass, die haben keinen True Bypass. Und irgendwie ist mir das nie aufgefallen und es scheint auch keinen zu stören, weil Boss-Pedale ja schon immer... Findet man ja überall. Irgendeiner hat immer noch ein Boss-Pedal drauf. Und wenn es nur der Tuner ist.
Ach, sind ja auch top.
Ja, ich würde mittlerweile sagen, die haben so ein bisschen ihre Zeit, ihren Zenit auch überschritten so. Also so richtig wahnsinnig innovativ. Und also die anderen haben schon ganz schön aufgeholt in der Zwischenzeit.
Das stimmt schon, aber die Dinger sind halt auf jeden Fall noch spielbar. Also die klingen nicht schlecht.
Die sind schon okay, genau.
Und für den, also für... Ich sag mal so, was Effektpedale angeht, der Preis und der Sound dafür ist halt ungeschlagen.
Ja.
Also man macht halt nie was verkehrt, wenn man sich ein Boss-Effektpedal kauft. Das geht halt irgendwie immer.
Ja, aber es geht meistens auch...
Es geht natürlich auch besser, aber man macht halt nichts verkehrt.
Ja. Naja, okay. Also Boss ist schon okay, aber ist jetzt auch nicht die Creme de la Creme. Und gerade so zum Beispiel, also ja, die haben auch schon ein paar tolle Drive-Pedale und so. Und die haben auch vielleicht ein paar tolle Delays, aber gerade so in diesen Primärkategorien, da gibt es so viel tollere Sachen. Also ich habe ja momentan gerade nur die Loopstation noch und den Tuner auf meinem Board. Und auch der Tuner ist halt Buffered Bypass. Und Buffered heißt im Prinzip, das Pedal und die Kabel davor und dahinter, also im Prinzip fängt die Kette nach dem Pedal wieder von vorne an, könnte man sagen. Also es wäre so, als wärt ihr statt dem Pedal direkt mit der Gitarre an dem Kabel zum Verstärker. Und das hat halt den Vorteil, dass man relativ lange Kabelwege haben kann, ohne dieses High-End sozusagen zu verlieren, weil im Endeffekt, wenn ich das richtig verstanden habe, ist dieser Buffered Bypass im Prinzip so ein kleiner Booster.
Genau.
Der sozusagen den Pegel oder das Signal wieder so am Ausgang wieder ein bisschen höher zieht. Ist das korrekt?
Das ist so korrekt, ja.
Genau. Und deswegen ist es eigentlich gar nicht schlecht, wenn ihr auf eurem Pedalboard eins dieser Buffered Bypass Pedale habt und wie gesagt, der Boss Tuner bietet sich zum Beispiel dafür an, wenn ihr sonst nichts vom Boss haben wollt und eigentlich alle anderen, wo auch nicht True Bypass oder Hardwire Bypass oder so draufsteht, da kann man eigentlich auch davon ausgehen, dass es ein Buffered Bypass ist. Die Marketingabteilung, die schreiben das nicht so gerne rauf auf die Packung, dass es irgendwie nicht True Bypass ist dieser Tage.
Ja, so True Bypass ist so das Glutenfreie der Gitarrendinger.
ja, also wir packen nachher mal dann, oder ja, wir packen halt in die Shownotes, oder wir haben es schon gepackt, weil wenn ihr den Podcast hört, ist ja alles schon fertig. da haben wir schon was vorbereitet und packen euch dann ein paar Videos rein, wo das nochmal ganz ausführlich erklärt wird. Und da gibt es auch ein Video, wo einer mit einem Spektrum-Analyzer verschiedene Kabelqualitäten und Längen und mit Buffer und ohne Buffer und irgendwie so vergleicht und Spektrograph, irgendwie sowas halt auch mit einblendet, sodass man tatsächlich auch sieht, dass da Frequenzen fehlen. Und man hört es auch mit guten Kopfhörern. Also nicht nur mit sehr guten Kopfhörern, sondern auch mit einfach normal guten Kopfhörern hört man da schon Unterschiede. Und witzigerweise, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, war der Unterschied sozusagen zwischen den billigen und den teuren Kabeln bei gleicher Länge nicht so groß. Und also bei den kurzen Längen. Und je länger das Kabel wurde, sozusagen, waren die teuren Kabel, glaube ich, schon besser. Also da haben die billigeren Kabel sozusagen schneller dieses dumpfe, treblearme, diesen treblearmen Eindruck gemacht, sozusagen. Ja.
Genau.
Guckt euch das mal an.
Ja, ob jetzt True Bypass drin ist oder nicht, ja, ist halt Geschmackssache.
Hauptsache Bypass.
Hauptsache Bypass, ja.
Das bringt mich gleich zum nächsten Thema.
Ja, nee, also warte.
Ja, okay.
Ein Argument war halt bei dieser ganzen True Bypass-Geschichte immer noch, es gibt ja immer noch viele Leute, die ihre Pedale mit Batterie betreiben, anstatt sich eine anständige Stromversorgung zu kaufen. Ja, genau.
Ach, du liebe Zeit.
Und es ist halt die Sache, wenn ein Pedal mit Buffered Bypass ausfällt, ist es halt wirklich schlecht, weil dann geht halt nichts mehr. Dann kommt dann nur noch so ein Soundbröckel durch und dann geht es halt nicht mehr. Wenn man halt ein Pedal hat mit einem richtigen Hardwire-Bypass, wo halt das Pedal ausgeschaltet wirklich so ist, als ob es eine Kabelverlängerung ist, kann man halt auch weiterspielen, wenn das Pedal halt aus ist. Also wirklich aus, ohne Stromversorgung und sonst sowas. Da geht halt das Signal einfach durch den Schalter durch und kommt auf der anderen Seite genauso wieder raus. Das ist halt noch so ein Kritikpunkt, wenn man wirklich Batterie-Heini ist und man die Batterien nicht vor jedem Auftritt wechselt oder vor jeder Probe, kann man halt der Gefahr da ins Auge sehen.
Ganz ehrlich, Leute, die
mit Batterie spielen, sind zwar dann sowieso verloren, aber das ist halt noch so eins der Sachen, warum man das eventuell haben wollen würde.
Ich finde ja wirklich Pedale geil, wo gar keine Batterie mehr reinpasst. Also das.
Ja, braucht man halt auch einfach nicht. Also weiß nicht, mein Strymon-Delay, da ist auch nichts für vorgesehen.
Sehr gut.
Ja.
Genau, das bringt mich jetzt, dieser ganze Bypass-Themenkomplex, der bringt mich zum nächsten spannenden Thema an Equipment. Siehst du, jetzt kommt alles langsam wieder hoch.
Ja.
Und zwar, ich muss mal gerade gucken, ob ich das finde. Also dieses Pedalboard, wo man alles in Reihe reinsteckt und so weiter, das ist ja sozusagen der Standard.
Ja.
Das heißt, man macht so eine ewig lange Signalkette und dann ist es halt auch manchmal so, dass wenn ein Pedal halt rumzickt oder irgendwas rumzickt, dann ist man dann auch ganz lange am Suchen, weil manchmal ist eben dann auch das Zicken mit dem Buffer oder dem also es ist halt manchmal, ich hatte schon so Situationen, wo es nicht so einfach war, das faulty Pedal irgendwie herauszufinden.
Okay, meistens ist es ein Kabel.
Ja, oder es ist ein Kabel, was auch immer. Und es gibt da eine Alternative. Ein Looper, genau. Und der Name ist halt verwirrend, weil Loopstations halt auch manchmal Looper genannt werden oder in dieser Kategorie geführt werden. Aber was sozusagen ein Looper-Pedal, wie auch immer, macht, ist, dass man alle Pedale parallel statt in Serie anschließt. Das heißt, es gibt, sagen wir mal, man hat einen 6-fach-Looper, dann hat man 6x2 Klinkenbuchs, nämlich Eingang und Ausgang, und da steckt man jeweils immer ein Pedal ran und dann hat man da auch 6 Knöpfe oben drauf und dann kann man die halt wirklich komplett aus der Kette rausnehmen. Also da geht dann nicht mal mehr ein Signal durch das Effektpedal durch, wenn man das ausmacht.
Das ist so ein richtiger True Bypass letztendlich.
Genau, das.
So jedes Pedal bekommt nochmal einen eigenen An- und Ausknopf. Das ist halt dann immer an auf dem Brett und man nimmt es halt in die Signalkette rein oder raus, wie man es haben will.
Genau, und selbst wenn dann das Pedal in die Gerätsche geht, wenn der Buffered Bypass irgendwie euch Kram reinfräst, wenn die Loopstation durchdreht, wenn das Delay irgendwie nicht mehr klarkommt und ihr irgendwie nicht mehr wisst, wo vorne und hinten ist, dann ist so ein Looper-Pedal irgendwie also die definitive Lösung, um da Ordnung reinzubringen. Und die haben halt ganz oft auch einen eigenen Input für den Tuner, weil dann könnt ihr halt trotzdem von dem Boss-Tuner sozusagen den Buffered Bypass benutzen, um eure Signalkette trotzdem irgendwie klanglich irgendwie am Start zu behalten und den da auch irgendwie korrekt mit einschleifen. Übrigens, wenn ihr jetzt natürlich gehört habt, dass der Buffered Bypass ein kleiner Booster ist, dann fragt ihr euch natürlich jetzt auch, kann ich nicht einfach auch ein Booster-Pedal noch mit in die Kette reinstellen und dann nur so ein kleines bisschen reinboosten? Ja, das könnt ihr auch.
Genau.
Zurück zu diesen Looper-Pedalen. Da gibt es auf Thomann, habe ich schon einige gefunden, aber die sind alle irgendwie. Also sobald man ein paar mehr Kanäle haben will, dann wird es halt auch gleich fancy und dann kann man halt, was natürlich auch für manche ganz cool ist, so Effekt-Sets programmieren. Das heißt, man kann Presets machen. Ich will jetzt Pedal 1, 2 und 3 anhaben oder manchmal will ich alle Pedale in der Schleife drin haben und dann kann man sich irgendwie da die tollsten Sachen konfigurieren.
Man baut sich im Prinzip sein eigenes Multi-Effekt-Gerät mit zum Teil, bloß mit austauschbaren Pedalen dafür.
Ja.
Das ist halt so das praktische Feature für die Leute, die halt von einem fetten Overdrive-Sound auf einen Clean-Sound wechseln, wo aber man das Hall-Pedal, das Chorus-Pedal und das Delay-Pedal man alle gleichzeitig anschalten müsste.
Genau.
Und um sich da diesen Stepptanz auf dem Brett zu ersparen, kann man halt einfach so einen Looper zwischenstecken und man schaltet irgendwie Preset 1 an für Clean und Preset 2 ist dann für Overdrive und dann hat man halt seinen Sound mit jeweils 4 Pedalen in der Kette oder sowas.
Genau, das ist halt wirklich für auch Leute, die schon genau wissen, was sie haben wollen, ist so diese Preset-Funktion super. Allerdings werden diese Pedale halt auch relativ schnell teuer und irgendwie komplex und irgendwie.
Es sind auch sehr oft Custom-Anfertigungen.
Ja, genau. Also die bei Thomann halt, die sind halt natürlich dann eben dementsprechend Massenmarkt-Pedale und immer ein bisschen unflexibel. Und ich habe einen Laden gefunden, Bright Onion Pedals Shop. Ich glaube, die kommen aus England. Anhand der brightonion.co.uk-Adresse nehme ich das mal an. Wollte gerade sagen, ich pack's in den Chat, aber nein, ich pack's in die Shownotes. da gibt es halt also ich glaube, das Problem bei Thomann war irgendwie ab einer gewissen Anzahl von parallelen Kanälen, dann gibt es dann nur noch mit Presets und so weiter. Und dann werden so die Feature-Kombinationen immer merkwürdiger. Und bei den Bright Onion Pedals, da gibt es irgendwie einfach von 2 parallel bis irgendwie 12 parallel und mit Features oder einfach nur plain, die mit jeweils einem Button mit Presets, ohne Presets. Und der baut die halt custom auch. Und sind auch sehr erschwinglich. Ich packe es hier schon mal in unser Shownotes-Dokument rein, damit ich es nachher nicht vergesse. Und damit du da drüben auch schon mal klicken kannst. Bright Onion, die sehen halt wirklich sehr schlicht aus. Die nehmen nicht so viel Platz weg. Und ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, das bei mir auch mal zu machen. Und weil das Problem, was ich zum Beispiel habe, dass wenn ich eben auch dann mehrere Pedale mal schnell schalten will oder so, dann kommt man auch mit dem Schuh öfters mal an die Drehknöpfe und dann verstellt sich irgendwas und das ist halt irgendwie alles so ungeil. Ich will die einmal einstellen, dann sollen die so bleiben und dann will ich die mit so einem Looper einfach schalten, so schön aus der Ferne sozusagen.
Ja, ist schon ein praktisches Zeug.
Genau, also war mir halt bis vor kurzem auch neu, dass es sowas Tolles gibt, aber gibt's. Für alle, die es auch nicht wussten, euer Leben wurde so eben schön
bereichert.
Ah ja, jetzt fallen mir irgendwie immer noch viel mehr Sachen ein. Willst du noch zwischendurch was erzählen oder soll ich einfach drauf los?
Weiß nicht, sprich erst mal lang hin und dann gucken wir, wo wir ankommen.
Es gibt von TC Electronics jetzt auch das Polytune 2.
Da, ja, ist schon länger.
Aber haben wir letzte Folge noch nicht erwähnt.
Nee, haben wir nicht. Ich weiß immer nicht so richtig, was es soll, denn damals, als ich mich mit dem Polytune irgendwie rumgestritten habe, hieß das irgendwie auch schon Polytune 2. Und da war das, glaube ich, aber eher der Software geschuldet, die sie da drauf getan haben, weil es da zwischendurch mal ein Update für gab.
Ja.
Das hat ja so einen netten kleinen USB-Stecker dran, dass man da irgendwie Software-Updates für einspielen kann. Und ich glaube, das hing damit zusammen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Pedal an sich neu ist. Es sieht genauso aus wie immer.
Ja, aber sie haben
jetzt irgendwie keine neuen Features. Außer dass der Aufdruck ein bisschen anders aussieht, der jetzt auf dem Ding drauf ist.
Sie haben erstens viel hellere LEDs eingebaut, weil das war einer der großen Kritikpunkte, das konntest du halt nie richtig sinnvoll sehen in Aktion.
Ja, deswegen habe ich mir das Ding eigentlich gekauft damals.
Also hat man ja auch schon mal geklärt in der Sendung, dass der Boss-Trainer ja auch diesen Ultra-Bright-Mode hat. Ja. Aber die sind jetzt wohl noch heller. Und sie haben jetzt einen Strobe-Tuner eingebaut, um
Ich glaube, der war vorher auch schon drin.
Ja, sie meinten, der ist jetzt neu.
Das hängt aber mit der Software zusammen.
Und alles irgendwie viel präziser. Irgendwie, also der Boss-Tuner, der kann ja, glaube ich, auch 0,1 Cent, also wahrscheinlich 0,1% Genauigkeit. Und das kann der Polytune jetzt auch. Und sie haben bei TC Electronics nervt mich ja ganz oft immer der Foot Switch, der immer so hart klackt und irgendwie so einen ganz fiesen Schaltpunkt hat. Und da haben sie jetzt wohl mal sich besonnen und irgendwie so einen smoothen.
Das wollte ich ja auch schon lange mal erzählen. Ich hatte ja irgendwie, weiß nicht, 4 oder 5 Polytune-Pedale bei mir zu Hause und war mit allen unzufrieden und alle hatten einen unterschiedlichen Foot Switch.
Ah ja.
Also von dem, den du nicht magst. Diesen kleinen, sehr, sehr harten, komischen Schalter, der übrigens auch, glaube ich, sehr oft auf den Vox-Fußschaltern drauf ist, von den Amps. Und dann halt irgendwie alles durch, von einem etwas höheren, sehr weichen Schalter mit Klick bis hin zu einem sehr, sehr harten, großen mit Klick. Und jetzt den, der es dann letztendlich geworden ist, der hat halt überhaupt keinen Klick mehr. Mhm. Ist einfach nur weich, so wie auf meinem Strymon-Delay.
Okay. Ja, damit haben sie auch geworben. Ich weiß nicht, ich bin ja mit meinem Boss-Tuner nach wie vor höchst zufrieden.
Der ist super, ja.
Kann auch diese Strobe-Anzeige, die ja angeblich noch zu einem präziseren Tuning führen soll. Ich mag es nicht so, ist mir irgendwie zu frickelig.
Ja, ich weiß auch nicht. Also ich würde mir jetzt den Polytune, glaube ich, nicht nochmal kaufen. Ich war halt damals irgendwie von begeistert von dieser anderen LED-Anzeige. Und ja, ich weiß nicht, also zumal das Ding auch halt einfach Geräusche macht und das geht halt eigentlich gar nicht. Also der Grund, warum ich den halt so oft zurückgeschickt habe, war halt damals, weil die einfach geknallt haben, wenn man es an- oder ausgestellt hat, als ob man das Kabel aus dem Ding rauszieht.
Oh je. Ja, hattest du mal
so wie wenn man halt irgendwie Verstärker, Gitarre, Kabel und Verstärker ist halt auch voller Laute und man zieht das Kabel aus der Gitarre. So klang das, wenn man den Polytune an- und ausgeschaltet hat und das ging halt überhaupt nicht. Und da habe ich irgendwie 5 von durchprobiert, bis ich dann irgendwann mal einen in den Fingern hatte, wo das halt wirklich minimal leise war. Und dann habe ich aber irgendwie erst ein halbes Jahr später gemerkt, dass wenn der Verstärker noch richtig laut ist und zum Beispiel noch im Drive-Modus ist und viele LEDs leuchten gleichzeitig, dann muss da irgendwie so ein Streustrom entstehen, dass halt irgendwie so ein leises Brummen aus dem Amp rauskommt. Das klingt so ein bisschen wie Magenknurren. Und eigentlich ist das ein Ding, eine Möglichkeit für einen Tuner. Also,
du hast echt so eine Ausdauer bewiesen und 5.
Ja.
Wieso? Warum?
Mir ging das auf den Keks. Das war auch wieder
aber
so dieses.
Wenn so ein Produkt schon 2-mal scheiße ist, dann würde ich persönlich nicht nochmal ein 3. Mal den Chance geben.
Ja, nee, kann ich verstehen. Bloß mir ging es halt irgendwie. von meinen Kriterien, die ich damals so hatte, also ich war mit dem Boss-Tuner eigentlich immer zufrieden. Ich hätte mir nicht wirklich einen neuen kaufen müssen, aber ich dachte mir dann so, ja,
Aber ich muss mir jetzt was Neues kaufen.
Ja, also ich muss mir jetzt was Neues kaufen. Ich war halt mit der Anzeige vom Boss-Tuner nicht wirklich zufrieden, weil wir halt oft draußen gespielt haben damals und es war halt immer kacke. Ich habe nichts gesehen. So, dann dachte ich mir so, irgendwas muss mal her. Und dann kam halt irgendwie dieser Polytune um die Ecke mit seinem netten LED-Display und ich dachte mir so, ach, das wär's doch. Das Ding wollte ich halt unbedingt haben. Und dann halt irgendwie von Laden zu Laden gerannt und alle waren am Knallen und irgendwie viermal zum Thomann zurückgeschickt und so ein Mist. Und aber jedes Mal irgendwie vom Verkäufer zu hören bekommen, na, dann nimm doch das Ding da von Yamaha oder weiß ich nicht, sonst so was. Ich habe denen halt erklärt, was das Ding können sollte und wie das Display auszusehen hat und alle meinten so, nee, nimm doch das hier, das sieht doch genauso aus und kann auch stimmen und naja, so. Aber alle hörten mir halt nicht zuhören. Ja, ja. Das ging mir halt auf den Sack. So, ich will halt nicht was haben, was so ähnlich aussieht und vielleicht auch das kann, was es können sollte, sondern ich will das Ding in funktionabel. Das kann es ja nicht sein.
Ja, aber drei oder so war vierten Mal, also.
Ja, ich glaube, es ist jetzt der, also der fünfte, der wurde es dann. Der hat halt funktioniert, aber ja, der Boss-Tuner, der hätte auch eigentlich auf dem Brett bleiben können.
Hättest auch noch einen Buffer gehabt, aber du hast ja auch noch Boss-Pedale.
Nee, also auf meinem jetzt Final Pedalboard habe ich keine Boss-Pedale mehr. Ich hatte früher nur Boss-Pedale. Das liegt jetzt zu Hause rum. Das richtige Brett liegt im Proberaum. Ich habe es auch gerade hier. Aber ich habe noch, hab noch zwei Pedale mit Buffer. Das Dunlop Wah und ein Roto Vibe. Das sind auch, glaube ich, Buffered Bypässe.
Buffered Bypässe.
Buffered Bypässe. Ja, nee, aber Polytune, weiß nicht, kann man halt nehmen. Sieht schick aus, kann auch was. Aber mit dem Boss-Tuner seid ihr auf jeden Fall bestens beraten.
Ja. Hatten ja irgendwie unsere erste Folge hieß ja True Bypass.
Genau.
Warum
genau.
Eigentlich nochmal? Was
damals?
Da waren wir noch ganz heiß auf True Bypass.
Da waren wir noch heiß auf True Bypass und wir haben halt irgendwie viel über Effektkram gesprochen.
Ja.
Und wir wollten es eigentlich auch auflösen, so dieses ganze True Bypass-Mythos-Krams, aber haben wir dann nicht gemacht, weil wir uns verquatscht haben.
Ja, die Rache kommt später in Folge 5.
Genau.
So, okay, jetzt habe ich ja hier irgendwie erstmal ordentlich, also ich habe ja noch mehr, ne? Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, vielleicht solltest du auch mal zwischendurch was erzählen.
Ich habe zwei Amps zum Testen da.
Da?
So, ja. Beide von unserem Bassisten. Und ich dachte mir so, ach, ja, hier komm, du hast ja gerade eh nichts zu tun, stell mal einen Proberaum, ich will mal ausprobieren. Ja, hier, mach. Naja. Und er hat sich jetzt einen VHT-Verstärker gekauft für zu Hause. Das ist ein kleiner Vollröhren-Kombo mit, weiß nicht, 12 oder 15 Watt.
Bassverstärker? Nee.
Gitarrenverstärker. Also es ist unser Bassist, aber der spielt auch Gitarre.
Ah ja.
Und wollte halt irgendwie einen guten Übungsamp haben. Und wir waren damals schon, also als wir das letzte Mal am Thomann waren, haben wir schon ganz, ganz viele kleine Röhren-Amps ausprobiert. Und alle waren halt irgendwie nicht so prall. Und da er auch so ein Fender-Verstärker-Fan ist, hat er sich mal so einen kleinen VHT bestellt. Die sind recht günstig. Ich glaube, 250 hat er gekostet. Und für den Preis klingt das Ding echt gut. So kleiner, niedlicher Vollröhren-Amp. Ich hatte ihn jetzt auch beim Auftritt bei am Wochenende. Da hat er sich ganz gut bewährt. Da habe ich den mit meinem Vox zusammengespielt. Also lässt sich halt mit dem Volumenpoti schön kontrollieren und hat halt einen super clean Sound, wie man es halt von so einem Fender-Amp eigentlich gewohnt ist.
Mhm.
Hat auch noch einen kleinen Boost-Knopf dazu und einen Power-Soak und einen High- und einen Low-Betrieb, je nachdem, wie viel Röhren man in der Endstufe fahren will. Ein netter, kleiner, cooler Amp. Halt, wenn man zu Hause was Billiges, Röhriges haben will, was auch noch gut klingt, ist man mit dem Teil auf jeden Fall gut beraten, wenn man auf Fender-Sound steht.
Okay, und warum ist der so Fender-Sound nicht? Haben die irgendwas mit Fender zu tun oder
nee, keine
haben
Ahnung,
die einfach nur halt, die richtigen Röhren drin?
Ist halt wahrscheinlich einfach bloß die Schalte und die Röhren. Ich glaube, das sind noch 6L6, die in der Endstufe sind.
6V6.
6V6, ja.
Ja. Eine.
Ja, stimmt, genau. Cooles Teil. Also es klingt sehr Fender-esque. Wenn man drauf steht, ist das cool. Ich habe jetzt für mich festgestellt, dass es nicht so meins ist. Im Clean-Bereich finde ich das super schön. Aber sobald es in das übersteuerte Gefilde geht, ist Fender der, glaube ich, nicht so meins. Das hat so eine merkwürdige Struktur, mit der ich einfach nicht so ganz klarkomme. Da fehlt mir mein Marshall dann.
Hm. Ja, ich stehe ja mit meinem, aber achso, nee, du hast ja noch einen zweiten Amp, erzähl mal erstmal weiter.
Genau, noch einen richtigen Fender-Amp und zwar den weiß nicht, heißt er Hot Rod Deville? Auf jeden Fall heißt er Deville.
Ja, Hot Rod Deville, die Serie heißt, glaube ich, Hot Rod.
Ja, genau. Es ist ein riesiges, schweres Teil mit 14 Zoll Speakern drin. Und das Teil ist halt wirklich brachial ohne Ende. Also der schiebt halt Druck wie sonst was durch diese 410er Bestückung und ist so laut. Ich weiß nicht, ich glaube, der hat 60 Watt und man kriegt ihn halt nicht über die 2 am Master Volume gedreht, ohne dass es halt unerträglich wird. Es ist so heftig, wie halt so ein 100 Watt Marshall am niedrigsten Ohm-Ausgang an eine Box ran und irgendwie so auch auf 2 gedreht, aber es ist halt echt krass laut. Aber halt der geilste Clean Sound ever.
Ja.
Wirklich sehr, sehr cooles Ding. Hat auch einen Drive und einen More Drive Knopf. Klingt ganz gut für sich so alleine, aber ist halt sehr, sehr durchsetzungsfähig. Ja. Also ich glaube, man brezelt eine komplette Band mit dem Ding zu.
Definitiv. Also Das ist ja bei dem, der Hot Rod ist ja sozusagen eine, der Hot Rod Deluxe 3 ist ja sozusagen die Nummer kleiner von dem Deville. Mhm. Und zu Hause habe ich den auch noch nie über 2 gedreht und wenn ich den, also ich habe ihn schon mal ein bisschen höher gedreht, aber dann nur ganz vorsichtig die Seite gezupft, weil mir dann schon relativ schnell klar wurde, dass der auch dir die Schuhe wegföhnt wie sonst was. Also wir hatten ja auch schon in der letzten Folge so ein bisschen darüber gesprochen, warum manche Verstärker irgendwie lauter scheinen oder mehr Leistung zu haben scheinen als andere oder so. Aber
genau.
Die beiden Verstärker sind da auf jeden Fall ganz vorne mit dabei in Druck ausüben.
Oh ja. Naja, und ich war halt allein im Proberaum und habe das Teil ausprobiert und dachte mir so, ach komm, jetzt willst du es mal wissen. Habe halt irgendwie so sämtliche Gehörschützer, die ich da hatte, irgendwie mir in die Ohren gestopft und habe mich hinter die Mühle gestellt und das Teil mal halt wirklich nicht mit dem Drive-Regler, sondern über das Master-Volume in die Sättigung gefahren.
Ja.
Dass halt mal die Endstufe richtig zu tun kriegt. Und es war halt unerträglich laut. Also da wird einem fast schlecht von, so krass ist das.
Krass. Selbst mit Ohrschutz.
Mit Ohrschutz ist es physisch zu merken, wie laut das Ding ist.
Krass.
Ja, aber es klingt halt einfach wahnsinnig gut. Also so wirklich mal Vollröhren-Amp über das Master Volume in die Sättigung fahren, es ist halt so das Gitarrenerlebnis. Einfach mal laut und klingt halt ohne Ende. Und irgendwann bei einer Bandprobe mit einem anderen Projekt dachte ich mir so, ach, den Bassverstärker, den wir hier haben, das ist irgendwie nicht so meine Soundvorstellung. Und dann fiel mir ein, dass so dieser Deville ja eigentlich auch bloß ein Fender Bassman on Steroids ist. Und dachte mir so, ach, ja, das probierst du jetzt aber mal aus. Und habe meinen Bass an den Deville gesteckt.
Ja. Soll man ja nicht machen, ne?
Soll man nicht machen?
Nee.
Warum?
Da gibt es auch schöne Videos. das liegt daran, also wenn da Bassverstärker dran steht, dann haben die halt auch, also der entscheidende Punkt sind die Lautsprecher.
Ja, klar.
Wenn man halt länger mit den Tieffrequenzen spielt, dann gibt's da kann es halt passieren, dass du Falten in den, wie sagt man, Konus oder in diese...
The Cone.
In the Cone halt rein, oder Risse oder wie auch immer und dann wird der Klang sehr schnell sehr schlecht. Und da gibt's ein paar schöne Videos auf YouTube, wo jemand versucht halt so einen Gitarrenlautsprecher mal mit Bass so ein bisschen zu quälen und der verformt sich halt in den allermerkwürdigsten Formen, ne?
Ja, nee, das ist klar, dass man da echt ein bisschen aufpassen muss. Dass man das Ding jetzt nicht wirklich als Bassverstärkerersatz nehmen kann, ist natürlich klar. Bloß ich wollte es halt unbedingt mal hören, wie es klingt. Ja. Da halt an der Gitarre schon so wahnsinnig geil klang und halt so die 410er-Bestückung, die ist ja prädestiniert für einen Bass.
Ja.
Ja, und das war halt einfach der Bass-Sound. So, nachdem wir alle in der Band schon immer gesucht haben, angesteckt, ohne Pedal zwischen Fender P-Bass und es klang halt so, wie es klingen sollte.
Also ich dachte mir
natürlich auch schon, dass das halt nicht so gesund ist für die Mühle und hab's dann halt auch schnell wieder sein lassen, aber es klang halt so derbe gut, auch mit Bass.
Ja, also
da war ich richtig geflasht.
Wir waren ja im Just Music Store, als wir da den letzten tollen, in Anführungsstrichen, Tag verlebten. Da haben wir auch in der Basssektion mal alles Mögliche ausprobiert, einen Rickenbacker gespielt, also der Basser halt, einen Höffner. Und dann standen da ja auch ganz viele Bassverstärker drin und tatsächlich sind wir da auch bei den Fender-Bassverstärkern hängen geblieben. Also ich glaube, außer den Fender war noch der Orange halt ganz geil, aber so diese ganzen Ampeg und wie sie nicht alle heißen, die ja eigentlich so den Mega-Ruf haben, die finde ich vom Sound tatsächlich nicht so geil.
Ich stehe übelst auf die Ampeg-Amps. Ich also nicht. Weiß nicht, wenn was, dann irgendwie Ampeg. Vielleicht sogar mit einem Marshall-Top-Teil. Das war nämlich auch eine sehr coole Kombo. Als wir das vorletzte Mal beim Thomann waren, hatte unser ehemaliger Bassist sein Marshall-Top-Teil mit. Das ist so ein, wie heißt denn der, VBA sonst was. Halt mördermächtiges Marshall-Bass-Vollröhrentop. Ich glaube 400 Watt oder sowas. Und das wollten wir halt unbedingt mal auf die 8x10 Zoll Box von Ampeg draufstellen. Ja, nachgefragt, angesteckt. Und das kommt halt so dem Bass-Sound gleich, den ich jetzt mit dem Fender-Amp rausgeholt habe. Und das ist schon eine ziemlich coole Kombo. Aber auch so die Ampeg-Top-Teile, finde ich, liefern schon recht guten Sound ab, was so Bassverstärkerei angeht.
Ja, was ist denn das für eine Aussage? Recht guten Sound?
Nee, also es ist so das, was ich mir unter einem guten Bass-Sound vorstelle. Ich meine, ich bin halt irgendwie Gitarrist und habe da so ein bestimmtes Ding im Ohr, wie ein Bass zu klingen hat. Und das fällt halt aus einem Ampeg raus. Wir haben auch mal Boogie und Orange und sonst was Top-Teile angespielt, aber weiß nicht, ich persönlich fand dann letztendlich das Ampeg, glaube Heritage 100 Top-Teil immer noch am besten.
Also ich muss sagen, Orange AD 200 oder 300, weiß gar nicht genau aus dem Kopf, das ist so für natürlich, man kann es sich schon vorstellen, so ein bisschen angezerrten Bass richtig gut.
Ja.
Und die Fender, die Klang, also zum Beispiel der Fender-Bassverstärker mit dem Höfner-Bass zusammen, das war ja auch so eine Traumkombination. Das hat richtig so gleich die Mundwinkel auseinandergezogen.
Ja, so muss es sein.
Ja, naja, aber ich kenne mich da auch zu wenig aus, um da so eine richtig fundierte Meinung zu haben. Aber bisher, so in den Proberäumen, auch wenn wir da immer so verschiedene Verstärker ausprobiert haben, waren wir irgendwie so, immer wenn es die Ampegs waren wir dann immer so ein bisschen underwhelmed irgendwie. Ja, keine Ahnung.
Ja, Geschmackssache.
Ja. Muss ich mich mit der DI-Box jetzt nicht mehr zu sehr auseinandersetzen. Zuletzt habe ich halt auch, wie gesagt, ja simuliert den Orange-Bass-Verstärker genommen, um das DI-Box-Signal noch ein bisschen anzufetten.
Guter Plan.
Ja, also ich bin ja auch nach wie vor, muss ich hier an der Stelle dann auch nochmal sagen, mit meinem Hot Rod Deluxe immer noch mega zufrieden. Ich spiele mehr Gitarre denn je, weil ich einfach so Bock habe, den zu hören. Und der nimmt halt auch Pedale so gut an, also man kann einfach alles damit machen und es macht einfach voll Laune. Also das ist wirklich dann auch so der Unterschied. Jetzt habe ich den Orange Micro Terror, den ich ja vorher immer die ganze Zeit gespielt habe, habe ich jetzt auch nochmal so im direkten Vergleich nebeneinander mit meinem selbstgebauten Cabinet gespielt und so. Und man merkt einfach diesen Unterschied zwischen Vollröhre und so ein bisschen Röhre und ein bisschen Transistor und so ein bisschen geschummelt und ein bisschen billiger. Und das sind schon die Dynamik. Ach, so großartig. Dieses ganz leise Spielen, richtig reinhauen und da passiert dann auch so richtig was. Da kommt richtig Luft in Bewegung.
Ja.
Das macht einfach voll Laune.
Kleiner Abstecher in die Basswelt. Ein Kumpel hat sich auch ein Cabinet selbst gebaut jetzt. Mhm. Ein 212er. Hat das Holz zurecht gesägt und zwei Griffe angeschraubt und hat es so geschaltet, dass halt beide Speaker benutzbar sind oder jeder einzeln. Hat einen Vintage 30 eingebaut und einen Greenback.
Okay.
Und es ist halt so schön, man kann halt die beiden Speaker einfach mal so gegeneinander testen, wo jetzt die Stärken liegen. Ich habe jetzt nicht beide einzeln ausprobiert, ich habe bloß mal das Cabinet insgesamt angehört mit dem Fender Blues Junior, der oben drauf stand. Und es klingt halt einfach super gut. Also ich bin sowieso ein Fan von den Greenback-Speakern, die sind auch in meiner Marshall-Box drin. Die klingen halt einfach genau so ausgewogen, wie ich es beim Gitarrensound haben will. Und der Vintage 30, der drückt halt aber auch nochmal schön mit rein. Also ist echt eine Bombenkombination.
Ja, ich habe ja in meinem selbstgebauten habe ich auch einen Greenback drin und den habe ich jetzt, das Cabinet habe ich jetzt auch schon an den Hot Rod angeschlossen, um da mal zu vergleichen, der hat ja irgendwie so einen Speaker, den es gar nicht bei Celestion direkt zu kaufen gibt, der ist irgendwie so eine Special Anfertigung, der ist schon ziemlich gut, aber ich finde auch, der Greenback ist nochmal ein Zacken geiler und irgendwann, wenn mir mal ganz so langweilig ist, spiele ich schon mit dem Gedanken, in den Hot Rod dann doch nochmal so einen Greenback einzubauen.
Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall, wirklich Speaker machen so viel aus am Gitarrensound, das ist echt der Wahnsinn.
Ja, absolut korrekt. Jetzt bin ich ja schon fast verleitet, den jetzt auch nochmal kurz anzuschalten, aber dann würde mir jetzt vielleicht wieder spontan erstmal gar nicht so Spannendes zum Spielen einfallen. Ich habe schon auch überlegt, eigentlich habe ich das ja aufgebaut, um vorher schon was aufzunehmen und dann ist mir aber doch wieder tausend Zeug dazwischen gekommen, weswegen es dann...
Was wolltest du denn aufnehmen?
Nee, einfach so verschiedene mal Sounds, die man so mit dem Ding produzieren kann, so für den Podcast halt, damit die Leute dann mal endlich so ein paar Hörbeispiele haben. Ja, vielleicht machen wir das noch gegen Ende der Sendung.
Können wir die noch live einspielen dann?
Ich habe ja jetzt auch, ich habe ja die ganze Zeit Telecaster gespielt jetzt in letzter Zeit und dann habe ich irgendwie jetzt mal kürzlich wieder meine billige Les Paul-Kopie rausgeholt, die ja immerhin schon die originalen Gibson-Pickups drin hat und ein Gibson-Pickup-Selector-Switch. Also es ist schon mehr Gibson drin, als noch am Anfang drin war. Und zuletzt habe ich die dann so rangesteckt an den Fender auch und dachte mir, boah, das klingt ja mega gut. Yeah. Und jetzt habe ich irgendwie die letzten Wochen nur noch mit der Les Paul gespielt. ja, ist halt, auch, also weiß nicht, jetzt so nach wochenlangen Telecaster-Spielen hatte ich irgendwie wieder Bock auf den Les Paul-Sound. Und das Einzige, was mich aber genervt hat, waren die Tuner, die nämlich halt auch natürlich billig waren. Und die hat sich halt dauernd verstimmt und immer, wenn man so beim Tunen war, dann gab es so ein bisschen Spielen, dann musste man ein bisschen weiter tunen, ein bisschen stretchen, die Saite wieder zurückgucken. Und es hat einmal ewig gedauert, bis man mal so ein Tuning hatte, was so gepasst hat. Und dann dachte ich mir, jetzt reicht's, ich kaufe mir neue Tuner. Und bisher war das bei dieser billigen Gitarre aber so, dass alle Gibson-Teile perfekt gepasst haben. Also es war wirklich so, die ist so total nach Gibson-Spec gebaut, aber ist halt ein Zehntel so teuer oder noch weniger. Naja, und dann habe ich mir halt einfach diese Grover-Tuners bestellt, die ja jetzt sozusagen auch bei den Standard-Les Pauls, den teuren, verbaut werden.
Ja, die Klassiker halt.
Irgendwie ohne Locking, ohne alles, einfach hier für 50 € oder so in dem Dreh haben die gekostet. Ich habe ja, wie gesagt, diese weiße Les Paul-Kopie, die alles mit Goldarmaturen besetzt
Nachbau
hat.
Nachbau von einer weißen Les Paul Custom.
Genau, die Alpine oder wie auch immer, Alpine White und so weiter. Deswegen habe ich mir auch die goldenen Grover-Tuners natürlich gekauft und siehe da, die passten auch auf Anhieb. Die Bohrung in der Kopfplatte war exakt gleich wie von den billigen Tuner. Also ich musste nicht mal aufbohren oder irgendwie noch Patex reinschmieren. Und Schrauben haben gepasst. Ja, und die tunen jetzt tatsächlich mal genauso, wie es sein soll. Also erstens super präzise und ohne Spiel und verstimmt sich oder ja, minimal wahrscheinlich, weil die Saiten noch relativ neu sind, gibt es noch ein bisschen was. Gibt es hier noch ein bisschen nach, aber ansonsten war das auch total die Offenbarung an Spaß plötzlich, nur mit neuen Tunern. Das ist halt echt das Schöne, wenn man dann so eine gute, billige Gitarre erwischt hat, also die schon relativ gut daherkommt, dann kann man halt da auch sich so ein bisschen austoben und selber ein bisschen löten und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man es halt kaputt macht, weil die halt eh nur 130 € gekostet hat oder so.
Es macht doch einfach so viel Spaß, an den Dingern rumzubasteln.
Ja, ich glaube, viele Leute trauen sich das halt nicht, aber das ist halt auch eigentlich alles totale Trivial-Elektronik und so richtig, oder auch die Mechaniken und so. Es kann halt sein, dass eben zum Beispiel jetzt bei den Tunern könnte halt sein, dass die Bohrung anders ist, aber das kann man halt auch vorher mit einer Schiebelehre oder so rausfinden, ob das stimmt. Einmal einen rausschrauben, Loch messen und gucken, was die neuen dann so für eine Breite haben. Ja. Ich habe einfach gedacht, ach, bisher hat alles gepasst, dann werden die doch bestimmt auch passen und ja, hat gepasst. Perfekt. Seitdem spiele ich natürlich noch mehr mit der.
Ja.
Jetzt muss ich noch.
Les Paul ist schon was Feines.
Jetzt brauche ich noch eine neue Brücke, weil die Brücke, also auch alle Armaturen auf dieser Gitarre, die haben sich halt natürlich, die Goldfarbe hat sich da schon total abgerubbelt.
Buckel baut sich eine Gibson-Gitarre.
Genau, ja. Also ich bin dann aber immer noch sehr viel günstiger. Also die Pickups, die haben ja so, ich glaube, 150 € gekostet. Die Brücke jetzt auch nochmal die Tuner 50. Der Toggle-Switch bestimmt auch irgendwie 20 €. Und jetzt noch eine Brücke für 50 € und ein neues Stop-Tail-Piece für wahrscheinlich 20 oder 30 € und dann bin ich so wahrscheinlich insgesamt so bei 300, 350 €.
Hast du aber eine Bombengitarre dann?
Ja, und die klingt halt doch tatsächlich ziemlich gut. Und Leute sind auch immer wieder erstaunt, wenn sie die sehen und vermuten gar nicht, dass es so eine billige Gitarre ist, weil die hat auch tatsächlich Bindings.
Ja.
Also so, ich glaube, man spricht in dem Fall sogar von Custom Bindings, also nicht einfach nur so irgendwie wie bei manchen Epiphones einfach nur mit einem Aufkleber so eine Linie ringsrum, sondern das ist so richtig da reingesetzt.
Und genau, also weiß nicht, Binding vertauschen immer viele Leute einfach mit einer aufgedruckten oder auflackierten Linie. Das wird halt tatsächlich so gemacht, dass da so eine richtige Nut in den Gitarrenbody oder Hals reingefräst wird und dann halt wirklich so ein Stück Plaste da eingesetzt wird. Da gibt es auch Videos von, wo man so eine virtuelle Tour durch so eine Gibson-Fabrik machen kann. Und da zeigen sie dann auch so die Spezialmenschen, die das schon seit 20 Jahren machen und im Schlaf können, wie halt die Gitarren wirklich irgendwie eingepackt und verbunden werden, dass sich dieser Leim da aushärten kann. Das sieht schon sehr spektakulär aus und es ist halt auch viel Arbeit, irgendwie so ein Binding da einzulassen. Und das ist auch das Spezielle an der Les Paul Custom, dass es halt einfach mal ein doppeltes ist, also vorne und hinten auf der Gitarre.
Habe ich auch.
Genau. Wie gesagt, halt Les Paul Custom Nachbau. Bei einer Standard ist es ja nur vorne drauf.
Okay.
Bei einer Custom halt zweimal. Und es ist halt auch ein Dreifach-Binding, also es sind drei dünne Linien auf dem Binding drauf, anstatt halt nur eine fette. Das ist so der Unterschied Les Paul Standard, Les Paul Custom.
Okay, ja, also ich meine, was ich jetzt bisher gesehen habe, so an dieser Gitarre, was billig ist oder wo sie halt echt gespart haben. Zum einen ist der Hals halt geschraubt und nicht geleimt. Mhm. Also ist so wie bei einer Telecaster oder Stratocaster. Und bei einer Les Paul üblicherweise ist er halt geleimt. Und das Holz selber ist, glaube ich, auch ein sehr billiges Holz. Also als ich die mal aufgeschraubt habe, um die Pickups auszutauschen, das sah halt schon, das war jetzt nicht so Presssparen oder so, es war schon richtiges Holz, aber ja. Es war schon, jetzt man hat schon gesehen, das war jetzt nicht das nobelste Holz, was sie da so auf dem
natürlich im Lager nicht hatten. Für den Preis.
Aber alles andere, natürlich.
Der Lack wird wahrscheinlich auch nicht der beste sein.
Das ist natürlich auch kein Nitro-Lack, aber sieht eigentlich immer noch sehr schön aus. Und die ganze Hardware ist halt billig. Also es waren billige Pickups drin, billige Tuner, billige Brücke, billiger Switch, billige Klinke so.
Ja.
Wahrscheinlich auch billige Potis, aber die haben sich bisher noch nicht negativ bemerkbar gemacht. Und das Ganze hat halt wirklich so, ich glaube, 130 oder 140 gekostet heutzutage. Das ist halt so diese Haus-Billigmarke vom Music Store, die heißen Jack and Denny's. Musicstore.de, ich gehe da gerade mal gerade hin.
Ja, haben wir aber auch schon mal verlinkt, die Gitarre.
Ja, haben wir? Genau, okay, dann könnt ihr ja in den Shownotes von vorherigen Folgen gucken. Es ist nicht
in
genau
der ersten
die.
Auf jeden Fall mit drin, in der ersten Folge.
Es ist nicht genau die gleiche mehr. Die ist jetzt ein bisschen teurer und vielleicht ein bisschen besser auch schon von Hause aus, aber ich muss sagen, nach wie vor ziemlich geil. Und die. Ich habe jetzt auch schon überlegt, so wenn ich mir eine richtig teure Gitarre kaufen würde, also eine Original Gibson, dann würde ich mir wahrscheinlich genau die in Original halt.
Ja, das ist auch so mein Traum halt. Weiße Gibson Les Paul Custom. Ach.
Mhm. Ja, das ist halt, die sieht schon sehr.
Na, die klingt halt auch. Also Les Paul Custom ist halt so ein Ding, das kann man blind kaufen und es klingt. Ebenholzgriffbrett ist was Schönes.
Tatsächlich, ist das so gut. Ja, ja. Hast du mal eine Epiphone, da gibt es ja glaube ich auch eine Epiphone Custom, die so...
Ja, habe ich mal ausprobiert und war nicht so enttäuscht, wie ich gedacht hätte. Also man geht ja erstmal in so einen Laden rein und denkt sich, ah ja, Epiphone. Und ich habe dann auch mal so, wie in so einem, hätte aus dem Andertons Video sein können, halt einfach mal Epiphone Les Paul, Gibson Les Paul und dann nochmal die Standards von beiden Firmen ausprobiert,
ja.
Gegeneinander. Und natürlich die Gibson Custom, die gewinnt halt um Längen, was Sound betrifft. Aber wenn man jetzt mal überlegt, dass eine Epiphone Les Paul nur einen Bruchteil dessen kostet, also eine Gibson Les Paul liegt so, die fängt bei 3000 an.
Ja.
Und die Epiphone Gitarre dazu, die kostet, weiß nicht, 400, 500.
Ja, genau so in dem Dreh, ja.
Und halt für das Geld bekommt man mit der Epiphone Les Paul halt auch eine gute Gitarre. Also für 400 Euro den Sound ist schon echt okay. Natürlich kann man jetzt nicht erwarten, dass es halt so offen klingt und krass sustained und sonst was, aber es klingt halt gut für das Geld. Es ist halt so, wie wenn man eine Squier oder eine Fender Mexico kauft. Die klingt halt natürlich auch nicht so geil wie eine Fender aus dem Custom Shop. Aber es ist halt preislich auch, klar, glaube ich, nicht machbar, was das Holz betrifft. Und wer jetzt halt unbedingt was haben will, was nach Les Paul Custom aussieht und auch noch einen guten Sound haben will und nicht viel Kohle hat, der ist auf jeden Fall mit einer Epiphone da gut beraten. Die haben jetzt auch angefangen, die gleichen Specs zu verbauen wie von Gibson halt. Und die haben ein bisschen rumprobiert, wie sie den Halsstab einsetzen. Und Epiphone hat auch neue Pickups jetzt, die baugleich sind mit denen von Gibson. Nur ein bisschen anders heißen, weil sie halt die Namensrechte nicht bekommen haben. Und diese neuen Epiphone-Gitarren, die klingen echt gut, wenn man den Preis beachtet.
Und du meinst, das Holz wäre dann der größte Unterschied, der den Sound oder der den größten Soundunterschied macht?
Holz macht auf jeden Fall den größten Soundunterschied, ja.
Nicht die Pickups?
Die Pickups machen natürlich schon was Dolles aus, aber...
Aber du meinst, die sind eigentlich baugleich?
Die Pickups sind relativ baugleich, ja. Wie gesagt, die heißen ein bisschen anders, aber das Holz ist halt... Es macht wirklich sehr viel aus. Es fängt halt damit an, dass auf einer Epiphone-Gitarre ein sehr, sehr günstiges Rosewood-Fretboard drauf ist und die Original-Gibson-Custom Ebenholz benutzt.
Aber genau, das ist auch so eine Frage, wo ich immer noch so ein bisschen denke, das kann doch nicht sein, dass das Griffbrettholz so einen Klangunterschied macht. Was soll denn da den Klangunterschied machen von dem Griffbrett?
Teste mal eine Rosewood-Strat neben einer Maple-Strat. Da wirst du auf jeden Fall schon mal einen großen Unterschied hören. Hm. Ich finde zum Beispiel, eine Maple-Strat klingt... Also für meine Begriffe, so wie eine Strat klingen soll, würde ich mir halt auf jeden Fall eine mit einem Ahorn-Griffbrett kaufen. Wenn es geht, sogar nicht unbedingt mit einem Ahorn-Griffbrett, sondern mit einem einteiligen Ahornhals. Ein Ahornhals, das merkt man bei Bässen auch ganz doll, beim P-Bass, ob man einen mit Rosewood oder Ahorn spielt. Rosewood löst oben drüber ein bisschen auf. Es klingt viel klarer, viel brillanter, einfach ein bisschen aufgeräumter. Und bei Ahornhälsen, gerade bei Strat oder P-Bass, stelle ich halt immer wieder fest, dass das inmitten einfach ein bisschen mehr knurrt und einfach so ein bisschen holziger klingt dadurch. Das ist halt, ich kann es nicht so richtig beschreiben, aber auf jeden Fall hört man einen Unterschied. Und so verhält sich es auch mit Rosewood und Ebenholz. Ebenholz ist ein sehr, sehr dichtes Holz, sehr, sehr feinporig und wirklich sehr hart. Und das löst halt, so wie Rosewood schon, in den Höhen halt noch krasser auf. Es klingt halt sehr, sehr doll brillant und bringt halt neben der Ahorn-Decke, die noch auf einer Les Paul drauf ist, nochmal sehr, sehr viel Brillanz und Höhen mit rein. Und man hört auf jeden Fall einen Unterschied Les Paul Custom mit Baked Maple Brett. Die Classic Custom haben Baked Maple. Oder einer Standard mit einem Rosewood Fretboard. Der Unterschied ist auf jeden Fall hörbar.
Okay, also ich das muss ich mal ausprobieren.
Das lohnt sich halt wirklich, wenn man halt mal die Zeit im Laden hat, irgendwie zwei Gitarren nebeneinander zu haben und einfach bloß mal gucken, höre ich einen Unterschied beim Holz. Wenn einem das egal ist oder wenn man das nicht hört, dann kann man natürlich die Gitarre kaufen, die einem besser gefällt. Bloß ich bin eher so der High-Gain-lastigere Typ.
Ja.
Und stehe natürlich total auf Les Paul. Und bei einer Custom ist es halt noch so das letzte bisschen, das es dann rausholt, was es für mich dann ausmacht. Einfach durch das andere Holz. Ich hätte halt, ich weiß nicht, ich habe es halt früher auch immer so, ja, E-Gitarre ist halt Draht auf Pickup und danach klingt's. Und dann wirklich mal mich in den Laden gesetzt und mal geguckt, okay, viele verschiedene Holzsorten.
Aber du hast keinen Blindtest gemacht.
Nee, das ging natürlich nicht.
Du hast schon gewusst, dass du jetzt eine 3.000-Euro-Gitarre in der Hand hast und da nur eine 400-Euro.
Ja, das spielt auf jeden Fall mit rein. Das ist natürlich klar, dass die 3.000-Euro-Gibson-Gitarre besser klingt als die 400-Epiphone. Das ist völlig normal.
Da sollten wir nämlich, das fand ich nämlich so geil bei diesem Endertons-Test, wo sie irgendwie ich glaube, es war ein Telecaster, die Fender, ja. American, Mexican und die Squire und so, ja, gegeneinander blind, double blindfolded Test gemacht haben und die Squire halt irgendwie dachten sie, das wäre die teuerste halt, ne?
Ja, ja. Und also ich würde jetzt auch nicht von mir behaupten, dass ich jetzt irgendwie also wenn ich es jetzt nicht selber spiele, vom Sound her nicht eine Les Paul Custom von der Standard unterscheiden könnte, auf keinen Fall. Das ist einfach so das Spielgefühl, was es dann mit ausmacht wahrscheinlich. Aber ich denke schon, dass ich einen Unterschied zwischen einer Strat mit Rosewood oder Maple Neck raushören könnte.
Okay.
Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Also da, ich weiß nicht, da finde ich halt den Unterschied am merklichsten. Das ist halt so am krassesten.
Okay. Ich werde das, mal bei Gelegenheit ausprobieren.
Kann natürlich kompletter Scheiß und Voodoo sein, den ich da gerade erzähle, aber gerade so bei einer Strat fällt es mir immer wieder auf.
Okay.
Dass es da wirklich einen Unterschied macht.
Ich werde mal, tja, ich weiß nicht, ob ich dafür zu Just Music will oder ob die das überhaupt haben, aber ich würde gerne mal zu Thomann und dann muss ich irgendjemanden mitnehmen, der mir, wo ich mir auch die Augen verbinde und dann so einen Blindtest machen kann.
Wir fahren nächsten Monat hin, kommst du mit?
Na, ihr fahrt aber wahrscheinlich in der Woche wieder, ne?
Kann ich auch gar nicht sagen. Muss nicht unbedingt sein.
Hm. Naja, wir können
noch nicht fest.
Okay, wir können uns ja mal kurz schließen.
Genau.
Gut. Erzähl doch nochmal hier zu deinen. Da gibt es irgendwie, ich sehe hier in den Shownotes, kleinere CD-Produktionen, Hörerfragen.
Ja, genau. Irgendwo stand es in den Kommentaren, wie man doch so als kleine Band irgendwie am besten eine CD an Mann bringt.
Gar nicht.
Und ob man überhaupt eine CD machen lässt, ja. Wir haben es noch gemacht damals, vor, weiß nicht, 2 Jahren haben wir das, glaube ich, mal in Angriff genommen, nachdem wir aus dem Studio kamen, dachten wir uns so, ja, brauchen wir doch aber auch eine CD für. Ja. Naja. Die Auflage, wenn man sollte vorher wissen, was man als Band für eine Reichweite hat. Wie viele CDs lasse ich machen? Wenn man halt irgendwie jedes Wochenende in Clubs spielt, wo einen 500 Leute zuhören und das wirklich kontinuierlich, dann ist es halt, wird man wahrscheinlich mehr los, als wenn man 3-mal im Jahr irgendwo einen Auftritt hat vor 300 Leuten. Das ist natürlich klar. Man sollte natürlich auch im Netz ein bisschen Werbung für sich machen und vielleicht selber so privat so einen kleinen Versandhandel einrichten und ansonsten, wie gesagt, danach irgendwie schauen. Also so mit 200, 300 Stück ist man auf jeden Fall schon mal gut dabei. Das ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Ob man 500 Stück machen lassen will, sollte man sich wirklich arg überlegen, weil ansonsten sitzt man im Zweifel zwar ewig auf den Dingern.
Sind das denn die professionell produzierten CDs oder sind das dann so Billigheimer CDs?
Wie meinst du das jetzt?
Naja, man kann sie ja brennen oder...
Nee, also ich spreche jetzt nicht davon, dass man sich zu Hause hinsetzt und irgendwie ein 100er-Pack Rohlinge durchbrennt und da irgendwie selber Cover für malt, sondern halt, ich fahre zu einer Firma hin und sage, ich will 200 CDs haben, druckt mir ein Cover, presst mir die CD und gebt sie mir so, dass ich sie im Zweifelsfall in den Laden stellen könnte.
Okay.
Also es sieht schon nach einer richtigen Scheibe aus.
Okay.
So, genau. Also wie groß wird man seine Auflage, war halt die erste Frage vom Hörer. Wie gesagt, gucken, Reichweite der Band irgendwie anpassen. Meistens ist es aber auch so, dass wenn man es zu einem größeren Presswerk gibt, man unter 200 oder 300 Stück sowieso nichts bestellen kann, weil die dafür irgendwie gar nicht erst ihre Maschinen anwerfen. Sollte man natürlich beachten. Ja, wo und wie druckt man die Hüllen und die CDs? Ist halt die Sache, man sollte gut mit Photoshop umgehen können. Man bekommt meistens vom Presswerk so eine Art Template, wie die Maße und Auflösung und sonst was sein sollen von den Grafiken, die man hinschickt und wie die strukturiert sind. Muss man mit umgehen können. Ist auf jeden Fall nicht ganz einfach. Sollte natürlich auch eine gute Idee haben, wie das ganze Cover und das CD-Print aussehen soll. Und dann schickt man das in einem bestimmten Dateiformat dahin und dann kümmern die sich drum. Meistens druckt das Presswerk auch gleich die Hüllen und die CDs. Also die machen halt nicht nur Rohlinge fertig, sondern machen alles fertig.
Okay.
Genau. Ja, wie viel Geld kostet die ganze Sache? Also das kommt natürlich auf die Stückzahl an, wie viele CDs man machen will und auch darauf, wie aufwendig das Cover gestaltet ist und welche CD-Hüllen man haben möchte. Man kann es natürlich in der einfachsten Papphülle machen, einfach einen Pappeinschieber, der bedruckt wird, ist die günstigste Variante. Dann gibt es halt so dieses klassische CD-Digipack, so diese Plastehülle zum Aufklappen. Oder diese Öko-Teile, wo man einfach ein Stück Pappe mehrmals aufklappt und dann so ein Plastenupsi da drin sitzt, wo man die CD drauf einklingt. Da sind halt nach oben keine Grenzen. Das ist schon mal ein preislicher Unterschied. Und halt die Grafik. Wie viele Farben sind drin? Ist es aufwendig zu drucken? Ist es filigran? Kommt noch ein Booklet mit rein? Hat es eine aufwendige Rückseite und sowas? Das spielt halt alles mit rein. Wenn man halt... ich sag mal 300 bestellt in einem Digipack mit einer, weiß ich nicht, nicht sehr aufwendigen Covergestaltung und die CD wird auch nicht aufwendig bedruckt, ist man halt so, weiß ich nicht, mit auf jeden Fall ab 300-400 Euro aufwärts dabei.
So billig. So.
Ja, also es kostet jetzt nicht ein Tausender. Das kann man schon mal machen, wenn man sich's als Band teilt.
Ja.
So, ja, wie bringt man die CD abseits von Konzerten an den Mann? Wie sind Plattenläden so drauf, wenn man möchte, dass sie die eigene CD verkaufen? Ja, also Konzerte sind natürlich so das Größte, wo man mal CDs los wird. oder andere Aufträge. Ansonsten Webpräsenz ist natürlich wichtig. Und Plattenläden, die tun sich da so ein bisschen schwer. Also man kann jetzt nicht einfach zum Mediamarkt gehen und sagen, hier stellt meine CD ins Regal. Das hat dann auch noch ein bisschen mit zu tun, ob man bei der GEMA gemeldet ist, ob man einen Labelcode hat, ob die CD einen eigenen Code hat, so wie so eine Art ISBN-Nummer gibt es dafür auch. Da hast du bestimmt schon mal ein bisschen was drüber gelesen mit deinen Musik-Business-Bucherfahrungen.
So ein bisschen, und, ja.
So ein bisschen. Ansonsten, kleinere Plattenläden machen das eigentlich recht gern. Also wir sind damals durch Leipzig gezogen und haben einfach bei allen nachgefragt und die meinten, klar, stellen wir rein. Ist halt so eine Art Kommissionshandel. Stellen sie halt rein, also die kaufen sie dir nicht ab, die stellen sie halt rein und wenn sie halt welche verkaufen, sagen sie dir Bescheid und dann handelst du halt aus, wie man es macht, ob die einen Euro abkriegen oder nicht. So geht es dann halt. Aber bei kleineren Läden, die dann einen vielleicht auch schon kennen, sollte das nicht so das Problem sein. Vielleicht gibt man dann gleich noch ein, zwei Plakate dazu, die sie mal mit irgendwo hinhängen können, weil ansonsten stehen die Dinger da am Regal rum und verstauben. Ruhig auch irgendwie bei den lokalen Musikalienhändlern seines geringsten Misstrauens nachfragen, ob die nicht vielleicht welche mit ins Angebot reinnehmen wollen. Irgendwie so fünf neben der Kasse zu stehen haben, ist wahrscheinlich auch nicht so verkehrt. Meistens so, wenn man sich in der Stadt so ein bisschen auskennt und so in seiner Zielgruppe da unterwegs ist, kennen sich ja sowieso alle. Man hat es ja auch wahrscheinlich in so großen Städten wie Berlin, dass man halt irgendwie jeder, der Musik macht, hat sich schon mal irgendwo gesehen. So spiegelt sich das dann halt auch wieder. Ruhig fragen, irgendwie Kommissionskauf sollte da kein Problem sein. Und ja, genau, das erzählen die halt an einem alles, was sie da abhaben wollen, wie sie es machen. Ansonsten stellen die sich da nicht groß quer. Das mal so als kleiner Abriss, wie man selber so irgendwie seine CDs an Mann bringen kann.
Und nun reisen wir ins 21. Jahrhundert.
Genau.
Also und lassen diesen ganzen angestaubten Krempel hinter uns.
Genau. Denn als Anmerkung, du hattest in der letzten Sendung, glaube ich, erzählt, dass du mal einen Song irgendwie online gestellt hast zum Verkaufen. Dachte ich mir dann am selben Abend auch so, ach ja, cool, machst du mal auch gleich. Und zack, wurden schon ein paar Scheiben gekauft.
Tatsächlich?
Ja, cool. Hat sich schon ein bisschen rumgesprochen, ein bisschen Kohle mit verdient. Auf jeden Fall wurde das Bier für die Band mal wieder finanziert.
Sehr gut.
Nee, war eine coole Idee. Wollte ich halt vorher schon immer machen. Ich bin auch bei mehreren Portalen habe ich es reingestellt. Ich hätte es auch gerne bei iTunes, bloß da muss man noch irgendwen finden, der das da reinlädt und ein bisschen Prozente kassieren möchte.
Ja, nee, iTunes ist braucht
ansonsten, das. Ansonsten, wir hatten jetzt unsere Mucke bei Bandcamp reingestellt. Das ist eigentlich ziemlich gut machbar. Ansonsten ist noch zu empfehlen, wenn man auch was für einen guten Zweck mit abführen möchte, Reverb Nation.
Ja.
Und wenn ihr euch bei Reverb Nation anmeldet und wollt einer guten Organisation ein bisschen Kohle zukommen lassen, dann spendet bitte für Love, Hope, Strength. Ja.
So, und jetzt nochmal ein bisschen Hintergrundinformationen dazu vielleicht. Also, Kinder.
Huckel hat Ahnung.
Liebe Kinder, gebt fein Acht. es gab ja schon mal den Wunsch, so ein bisschen zum Thema Musikbusiness irgendwie was zu sagen und so diesen ganzen Krempel, der da immer noch passiert. Da kann ich gleich erstmal vorweg sagen, dass ich jetzt irgendwie schon lange an so einem Blogpost geschrieben habe und den jetzt in der Zwischenzeit auch endlich fertiggestellt habe. Der findet sich auch in den Shownotes auf meinem Blog smyk.net und da gibt es einen Blogpost Why Not Pay for Music. Und da ist schon mal eine ganz große Abhandlung darüber und da geht es auch in weiten Teilen darum, wie man heute im 21. Jahrhundert seine Musik an den Mann bringt. Das Problem ist nämlich folgendes. Das mit den CDs und so, das funktioniert nicht mehr so gut.
Richtig.
Auch so ein Plattendeal, der lange Zeit so der große Traum eines jeden Musikers war, ist auch nicht mehr so toll. Sogar im Gegenteil. Das ist eigentlich mittlerweile kein so richtig, also jemand, der jetzt noch keinen Plattendeal hat und jetzt gerade so darüber nachdenkt, lass uns doch mal mit unserer Band irgendwie danach streben, einen Plattendeal zu machen. Also so richtig empfehlen kann man es eigentlich heutzutage nicht mehr, es sei denn, ihr seid euch wirklich, wirklich sicher, dass ihr einen absoluten Mainstream-Knaller-Erfolg haben werdet. Warum? Also, um das mal kurz abzureißen, seit es das Internet gibt, wisst ihr ja alle, laden die Leute irgendwie fleißig Musik runter und kaufen nicht mehr so viel. Und man muss halt wissen, mit den CDs, da haben die Plattenfirmen so richtig, richtig viel verdient. An so einer CD, da konnten die so richtig gut was abknuspern sozusagen. Dann haben die Leute halt aufgehört so oder immer weniger CDs gekauft, weil es gab es ja alles frei im Internet. Und jetzt gibt es mittlerweile tatsächlich auch so ein paar Stores wie iTunes oder Amazon oder Google oder was auch immer. Und die Leute kaufen tatsächlich wieder mehr Musik. Ja? Also in jedem Plattenlabel da draußen wächst der digitale Bereich stetig, aber die Plattenlabels verdienen nichts mehr dran. Und das führt dazu, dass die heutzutage relativ unwillig sind, noch irgendein Risiko einzugehen für unbekannte Newcomer-Bands. Es sei denn, die sind sehr Mainstream-tauglich und massenkompatibel und vielversprechend, um in irgendwelchen Schlag-den-Rab-Sendungen oder sonst wo noch einen kleinen Gastauftritt zu haben, um das Zeug an den Mann zu bringen. Das spielt sich halt auch so in alle Ebenen weiter. Also zum Beispiel im Radio, wo es früher gang und gäbe war, neue Musik vorzustellen von neuen Bands, die haben halt auch keinen Bock mehr auf Risiko eingehen, weil das halt auch so ein Medium ist, was so langsam ja stirbt sozusagen. Ne? Also die jungen Generationen, die hören das halt auch immer weniger.
Ist halt einfach alles schlecht.
Es ist wirklich richtig schlecht und ich habe ja da so ein paar Bücher, auch letzte Folge schon empfohlen, hier All You Need to Know About the Music Business und Appetite for Self-Destruction. Wenn ihr die lest, dann wisst ihr genau, wovon ich rede. Und meinen Blogpost könnt ihr auch noch so als Zusammenfassung dazu abhandeln. Aber das Schöne ist ja, das Internet ist das erste und einzige Massenmedium, wo jeder reinschreiben kann. Und ich habe mich jetzt in letzter Zeit echt mit vielen Musikern und so unterhalten und es ist sehr erschreckend und erstaunlich, wie wenig davon eigentlich sich so mit dem Internet befasst haben, beziehungsweise den Möglichkeiten, die es da gibt, um so sich selbst zu promoten, weil das macht kein anderer mehr für euch, es sei denn, ihr seid wirklich die absolute Ausnahme, wie man selber das Zeug verkauft, was sonst auch keiner für euch macht, es sei denn, ihr seid die totale Ausnahme. Und im Prinzip habt ihr heutzutage echt große, große Möglichkeiten selber in der Hand. Audioaufnahme-Equipment ist günstiger denn je. Wer sich ein bisschen belest, kann irgendwie wirklich gute Aufnahmen produzieren, kann selber irgendwie Tracks ins Internet stellen und die mit, zum Beispiel auf Bandcamp, mit nur 10% Abgabe an Bandcamp irgendwie verkaufen. Jederzeit, zu beliebigen Zeitpunkten, unendlich oft.
Super praktisch.
Super praktisch. Wie ihr das Zeug an den Mann kriegt, wenn ihr jetzt einfach nur sowas auf Bandcamp stellt und niemand kennt euch, ist schlecht, dann wird euch das Internet auch erstmal nicht so wirklich weiterhelfen. Da empfiehlt es sich natürlich schon, trotzdem so ein bisschen Konzerte zu spielen und natürlich irgendwie Leuten eure Musik zu präsentieren, damit die das auch toll finden und davon erfahren. Andererseits könnt ihr aber auch dafür sorgen, dass Leute eure Musik entdecken mit dem Internet. Es gibt zum Beispiel auf Facebook ganz großartige Möglichkeiten, eine Bandpage zu machen. Schreibt ihr rein, ihr habt gerade eine neue EP released, die gibt's auf Bandcamp und dann promotet ihr diesen Post und ihr könnt euch aussuchen, dass irgendwie alle 13-jährigen Mädchen in Berlin, die Single sind und, na okay, mit 13 sind sie sowieso Single, sagen wir mal 19-jährige Mädchen, die in Berlin sind, Single sind und auf Coldplay stehen, die sollen jetzt bitte von eurer Band erfahren, weil die, da vermutet ihr, dass die auf eurer Musik absolut super stehen. Ihr könnt da sowas machen wie, zeigt meinen Post für meine Musik für alle Leute, die jetzt gerade nach irgendeiner anderen Band suchen, ja, oder zeigt die in der Sidebar an und sagt hier Bands, die ähnlich sind oder so solche Geschichten. Und es kostet halt vergleichsweise wenig. Im Wesentlichen, was ihr tut, ist, ihr könnt da sagen, okay, ich gebe jetzt 100 Euro aus und dann sagt euch Facebook mit den Settings, die ihr dann so eingestellt habt, wie viele Klicks sie euch garantieren. Und das ist halt wirklich wahnsinnig gut, denn wenn man mal so drüber nachdenkt, so ein Plattenlabel, das größte Asset, was ihr von denen haben könnt, den größten Benefit, ist halt eine instantane Reichweitenmaximierung. Ja? Also ihr stellt euch vor, ihr seid eine kleine Band aus Hinterbumsbüttel und in dem Dorf, wo ihr wohnt, sind 100 Leute, ja, und ihr habt ja schon dreimal in der Woche gespielt und die 100 Leute, die kennen euch jetzt und um jetzt so den nächsten Schritt zu machen, müsstet ihr halt jetzt so raus in die Welt und das ist halt teuer und ihr müsst Benzin bezahlen und was auch immer und Booking und den ganzen Kram machen. Früher war das halt so, ihr habt ein Demo-Tape zum Plattenlabel geschickt Und wenn ihr halt toll gefunden wurdet, dann haben die halt euch in Radiosendern, in TV-Sendungen überall platziert. Das heißt, ihr hattet plötzlich, wenn ihr einmal im Radio im Bundesland oder so gespielt wurdet, statt 100 Leute, 100.000 Leute haben eure Musik gehört. Ja, also dieses, früher konnte halt nicht jeder in so ein Massenmedium reinschreiben und seine Promotionen selber regeln. Da war man auf sowas angewiesen. Heutzutage könnt ihr das einfach selber machen. Google Ads, Facebook Ads sind zwei der Mittel, um sozusagen, ohne dass ihr wirklich rausgeht und Musik spielt, anderen Leuten davon sozusagen erzählt, dass es euch gibt und dass ihr so ähnlich klingt wie Coldplay oder so. Und auch dieser ganze, was du gerade meintest hier mit so, ja, CDs pressen, einen kleinen Versandhandel machen, rumrennen, das in Plattenläden stellen.
Das ist halt aufwendig und führt zu relativ wenig.
Die ganze Zeit, die ihr da reinsteckt, die ist halt in keiner Relation zu dem, was ihr da jemals sozusagen von irgendeinem Plattenladen rauskriegt. Und wenn ihr einen Kommissionsverkauf macht, dann heißt das im Prinzip, die geben euch erstmal Geld, aber wenn sie die CDs nicht loswerden, dann müsst ihr ihnen das auch wiedergeben sozusagen. Oder sie geben es euch wirklich erst, wenn die CDs verkauft sind.
Genau.
Und es ist alles Hassel und es physikalische Medien, die müssen durchs Land gebracht werden. Das Einzige, wo das wirklich sinnvoll ist, ist ein Konzert. Weil da wollen die Leute vielleicht doch gerne mal so ein Signal.
So ein Andenken mit nach Hause
nehmen. Und die kaufen das nicht wirklich, Richtig. Weil sie die Musik jetzt unbedingt sofort im Auto hören wollen, sondern die kaufen das, weil sie euch unterstützen wollen. Und das ist so ein Token für, ich gebe euch jetzt Geld als Support. Aber für alles andere lohnt sich das wirklich nicht. Ich habe jetzt mit unserer Band, ich meine, wir haben noch nicht vor einem einzigen Publikum gespielt, noch nicht ein einziges Konzert. Alles, was ich gemacht habe, ist, den Song online zu stellen oder das Set auf Soundcloud zu stellen, einen Bandcamp-Button zu machen und dann habe ich es getwittert und so. Okay, ich habe jetzt ein paar Follower mehr als vielleicht so der Durchschnittsmensch da draußen, aber ich habe jetzt damit 6 Euro verdient. Das ist mehr als ein gesignter Artist nach 1000 verkauften Downloads auf iTunes. Ja, das muss man sich halt so klar machen. Ihr könnt, wenn ihr einen Plattendeal habt zum Beispiel, das Plattenlabel kriegt all das Geld. Ihr kriegt kein Geld, wenn ihr Alben verkauft. Ihr bezahlt sozusagen eure Schulden beim Label ab mit dem ersten Album. Ihr könnt froh sein, wenn ihr euch ein Bier von den GEMA-Einnahmen am Ende kaufen könnt. Ja? Wenn ihr das alles selber macht, wenn ihr irgendwie 6 Euro auf Bandcamp einnehmt, mit irgendwie genauso wie ich das gemacht habe, dann habt ihr mehr verdient als ein gesignter Artist da draußen nach 1000 verkauften Downloads.
So sieht das aus.
Und deswegen kann ich eigentlich echt nur jeden ermutigen, befasst euch mal ein bisschen mit dem Internet, guckt euch mal an, sowas wie diese Facebook-Ads und Google-Ads funktionieren. Ihr könnt mit echt wenig Geld einfach mal ausprobieren, was passiert. Ihr könnt die Musik für wirklich, wie gesagt, 10% nimmt, glaube ich, Bandcamp. Das ist extrem wenig. Ja. Also iTunes zum Beispiel, die nehmen standardmäßig 30% selber. Dann kriegt nochmal die Proxy-Firma, die euch da in den iTunes-Store gestellt hat, was ab. Das heißt, ihr kommt so oder so einfach mit definitiv viel weniger Geld dabei raus. Und ihr seid auf Dritte angewiesen, also mehrere Dritte. Macht selber. Spotify, was ist damit? Spotify ist auch scheiße, leider.
Braucht man halt auch wieder einen Dritten, der einen da überhaupt reinbringt.
Das ist Punkt Nummer 1 und ihr verdient kein Geld auf Spotify. Es ist vielleicht ganz gut, trotzdem da zu sein, weil wenn ihr Fans aufbaut und die euch auf Spotify hören können, super. Aber ihr müsst euch im Klaren sein, dass ihr da kein Geld verdient, denn die Leute, die da Geld bezahlen, beziehungsweise die Leute, die da über Werbung Geld einspielen, das ganze Geld, also selbst wenn ich jetzt hier Felix Band 10-mal auf Spotify den ganzen Monat gehört habe und sonst nichts anderes, kriegt trotzdem Rihanna all mein Geld.
Ja.
Weil es halt nicht nach Plays bezahlt wird, so wie bei Flatter zum Beispiel, sondern alle schmeißen in einen großen Topf und die mit den meisten Plays kriegen auch das meiste Geld. Deswegen kriegt halt ein Artist, der jetzt schon groß ist, der kriegt im Prinzip all euer Geld und ihr könnt halt, wie gesagt, froh sein, wenn ihr am Ende des Jahres euch ein Bier davon kaufen könnt.
So das GEMA-Prinzip nochmal anders angewandt.
Ganz furchtbar. Deswegen, also das Einzige, was ihr machen könnt, wenn ihr jetzt noch nicht so relevant, also so groß seid, dass ihr relevant für Plattenlabels seid. Man spricht da, glaube ich, so von einer Fanbasis von 20.000 Leuten. dann ist man so richtig interessant für ein Plattenlabel. Oder vielleicht fängt es jetzt heutzutage auch schon weiter drunter an, aber trotzdem.
Auf jeden Fall ist das schon mal sehr harte Arbeit, sich so einen großen Fankreis
genau.
zu spielen.
Genau. Und theoretisch nach dem alten Modell würdet ihr in der ganzen Zeit nichts davon haben. Und jetzt der neue Weg ist halt, nehmt, macht Aufnahmen, kauft euch ein Buch. Hier ist in der Sendung, haben wir schon ein paar gute empfohlen. Ich würde dieses Getting Pro Buch nochmal schwerst empfehlen, weil das wirklich alles abhandelt. Kauft euch das, lest euch das durch, macht irgendwie coole Aufnahmen, stellt die ins Internet, irgendwie sagt euren Freunden Bescheid, dass sie das alle auf Facebook sharen sollen oder was der Teufel, sagt das auf euren Konzerten an, auf eurer Webseite, promotet euch selber und dann seid ihr um einiges weiter. Und als Beispiel nur nochmal, dass es auch wirklich so funktionieren kann, zum Beispiel gibt es so eine Band, die heißt Kadaver. Der Name klingt ein bisschen fies, aber die machen im Prinzip so Black Sabbath-artige Musik heutzutage. Der Typ hat halt Tonmann studiert, der Schlagzeuger, die haben alles selber aufgenommen und haben dann, nachdem sie schon irgendwie zig Konzerte gespielt hatten und eine ewige Fanbase hatten und schon Geld verdient haben, dann haben sie nochmal ein Plattenlabel-Deal unterschrieben, um halt noch weiter in die Welt hinauszukommen. Und die haben jetzt halt einen viel cooleren Deal bekommen, weil sie einfach alles schon vorher selber gemacht haben, wofür sonst sozusagen das Label die ganze Zeit die Hand aufhalten würde. Und das zweite Album von denen ist in den Album Top 40 Charts gelandet in Deutschland, immerhin, mit der Musik. Ist auf jeden Fall sehr beachtlich. Und es gibt andere Beispiele. Das Wichtige ist halt echt, dass man sich ein bisschen damit befasst und zumindest mein Eindruck ist, dass viele Musiker das irgendwie noch gar nicht auf dem Schirm haben und immer noch davon träumen, so einen Plattendeal zu haben und dann wird alles gut.
Ja, also die goldenen Zeiten der 80er, dass man sich halt mit Platten dumm und dämlich verdienen konnte, sind halt leider vorbei.
Absolut. Es ist wirklich nur Schmerz. Selbst wenn ihr einen Plattendeal habt, ist es Schmerz. Also es heißt nicht, dass euer Album wirklich rauskommt. Es ist wirklich... Unterhaltet euch mal mit Musikern und ihr werdet sehen, dass es wirklich, wirklich ein ätzendes Umfeld, also mit gesignten Artists, dass es wirklich ätzend ist. Und spart euch die Nerven, spart euch die Zeit, kauft keine, lasst das mit diesen CDs und dem rumrennen, so weit wie es geht, also außer für Konzerte halt. Macht lieber eine Schallplatte, ist auch gut.
Genau.
Also ich glaube, wenn wir...
Schallplatte mit Download-Link dazu.
Genau, ich glaube, das würden wir, glaube ich, machen hier bei White Volcano, weil, falls wir halt wirklich jetzt mal anfangen, dann so im Herbst oder so vor Publikum zu spielen, hätten wir natürlich auch gerne so ein Token, um uns zu supporten, ne? was die Leute mit nach Hause nehmen können. Und ich glaube, da wäre so eine 10-Inch-Vinyl-Platte genau das Richtige und dann eben
mit... Sieht halt auch einfach super cool aus, wenn man das so zu Hause im Regal zu stehen hat.
Ja.
Als Vinyl für die Ewigkeit und ansonsten dann den Link zum Laden.
Ja, die Schallplatten, die kriegt man halt heutzutage aus polnischen Fabrikationen. Die haben noch die Original-Hardware sozusagen. In Deutschland
sitzt da. Gibt es gar nicht mehr so oft, ne, die sowas bauen?
Nee, es gibt noch irgendwo im Harz oder in Bayern eine Bude oder eine Fabrik gab es da noch hier. Aber in Polen... Da ist jetzt wohl gerade das Know-how zu Hause für so richtig gut gemachte Schallplatten. Und da geht es aber, glaube ich, hat mir ein Freund erzählt, ab 600 Stück los.
Mhm. Ja, das ist dann schon krass für eine kleine Band.
Es gibt halt, man kann ja Schallplatten schneiden und, glaube ich, auch pressen, ne?
Ja.
Und das Problem halt bei den geschnittenen Platten ist, dass die bei jedem Abspielen sozusagen...
Das nützt sich mit ab.
Sehr viel schneller abnutzen, genau. Ja. Und die gepressten, die halten halt sehr viel länger.
Ach so, habe ich vorhin vergessen zu sagen, wer sich jetzt wirklich unbedingt noch einen Satz CDs bauen will für seine Band. Wir haben das damals bei der Firma Hofer gemacht und waren eigentlich recht zufrieden. Das ging recht schnell. Der Support war okay, kann man nehmen. Und es war jetzt auch, glaube ich, nicht so teuer. Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, wie viel Kohle wir dafür damals irgendwie in der Hand nehmen mussten. Ging aber ganz gut.
Ja. Ja, also dass man so das Bedürfnis hat, so ein physikalisches Medium zu haben, das kann man auf jeden Fall nachvollziehen.
Man ist halt immer noch so wirklich in dem Denken so der 80er, oh, wir brauchen jetzt eine Platte, dann gehen wir auf Tour und verkaufen die Platte und dann finden uns alle toll und wir werden im Radio gespielt. Das ist halt einfach nicht mehr so.
Nee. Nehmt das selber in die Hand und seid ein gutes Beispiel für andere. Das Internet ist noch nicht so voll mit so Leuten. Also noch ist echt eine ziemlich gute Zeit, wo man noch an der Speerspitze quasi teilhaben kann. Und probiert das mal aus und sagt auch gerne, also ich wäre auf jeden Fall auch stark an so Erfahrungen interessiert von denjenigen, die das schon probiert haben und was die so dazu sagen. Und das ist garantiert auch hilfreich für andere. Also schreibt vielleicht auch selber,
gute Tipps.
Genau, wenn ihr irgendwie sowas schon gemacht habt und Erfahrungen gesammelt habt, schreibt auch Blogposts und teilt euer Wissen sozusagen mit anderen, damit sozusagen immer weniger so die Plattenlabels die einzige Lösung sind, weil das sind sie am Ende halt nicht. Und auch noch kurz gesagt, Indie-Labels kommen jetzt bestimmt auch so, ja, aber was ist mit den Indie-Labels?
Die können es halt auch nicht unbedingt besser.
Es gibt keine Indie-Labels. Das ist eigentlich so die traurige Wahrheit, die mich auch erstmal so ein bisschen schockiert hat. Denn jedes Indie-Label, was vielleicht Indie am Anfang war, aber auch nur eine Art von Erfolg bisher hatte, wurde von einem großen Label schon aufgekauft. Und die heißen zwar immer noch so, wie sie hießen, aber die werden von den großen Labels gesteuert. Und das habe ich im Prinzip, also ich habe mich auch mit einer Frau von Universal unterhalten, deren Namen ich jetzt mal nicht nenne, die mir da so nochmal die letzten Illusionen quasi genommen hat. Und das ist wirklich, wirklich schlimm. Also ihr seid das beste Indie-Label, was ihr sein könnt sozusagen.
So
was ihr
aus.
Haben könnt. Ja.
Ja.
Was ist denn hier mit diesem Planet Waves Guitar Stand Tripod-Tipp?
Ach, richtig, den habe ich vergessen. Das ist irgendwie so ein nettes kleines Ding, es kostet 10er. Wenn du Saiten wechselst, dann schwabbelt die Gitarre doch immer so blöde auf dem Tisch rum.
Ah ja, geil.
So, und das ist halt einfach so ein kleines Dreibein, so ein kleiner Stativ, da packst du einen Gitarrenhals drauf und es liegt sicher, es rutscht nicht und du hast halt irgendwie Platz zum Saitenabrödeln.
Das habe ich schon mal gesehen irgendwo.
Ist zusammenklappbar, passt irgendwie in jede Gitarrentasche, ist auch live-tauglich, also wenn man jetzt kurz vorm Auftritt mal noch irgendwie eine Saite tauschen möchte, mit einer kleinen Saitenkurbel dazu, kann ich echt nur empfehlen.
Warte mal.
Super praktisches, kleines Ding.
Guck ich schon mal gerade hier beim Dömern.
Es wabbelt halt nicht umher und gerade bei Gitarren mit geleimtem Hals ist es ja so, dass der Hals nicht gerade, sondern so ein bisschen schräg eingeleimt ist, dass halt dadurch noch ein bisschen Saitenspannung entsteht und dann hat man es halt oft, dass die Gitarre vorne so mit der letzten Spitze vom Korpus auf dem Tisch aufliegt und mit der letzten Spitze von der Kopfplatte. Und das ist natürlich auch nicht so gut, wenn man dann auch irgendwie ein bisschen handwerklich dran rumfriemelt und kratzt man vielleicht irgendwas kaputt oder lässt irgendwas drauffallen oder es wabbelt einem dann einfach vom Tisch runter und das ist natürlich schade. Einfach da so ein kleines Dingens unter den Hals setzen und dann steht alles sicher und man hat Platz und man kann rödeln, wie man lustig ist.
Ah ja, interessant.
Sehr zu empfehlen.
Also der heißt Planet Waves Guitar Headstand, ist es der?
Ah ja. Oh, warte, ich schaue eben nach. Kannst du mal den Link rumschicken?
Ich schicke den Link, da, Moment. Copy.
Da gibt es natürlich auch noch teurere Varianten, so Guitar-Workstation-mäßig mit so einem kleinen Teppich dran und ja. noch einem richtig fetten Halsauflage-Gerät.
Ist in deinem Skype.
Ja, hab's gesehen. Sowas gibt es dann von Fender oder von Dunlop halt so ab 50 Euro aufwärts. Ist vielleicht ganz nett für zu Hause, wenn man auch mal größere Arbeiten an der Gitarre vornehmen will, irgendwie neue Pickups einlöten und das Ding muss stabil liegen. Aber ansonsten jetzt irgendwie was Kleines, was man wirklich bloß zum Seitenwechseln rausholt und was man auch mit einem Gitarrenkoffer lagern kann. Einfach so dieses Planet Waves Guitar Head Stand. Genau das ist es.
Okay.
Kostet einen 10er, kann man zusammenklappen, nimmt keinen Platz weg, ist stabil. Cooles Ding.
Gut, gut, das ist auf jeden Fall mal ein ganz guter Tipp, weil ich habe da auch mal ein bisschen zu tun.
Es ist genau so ein Geheimtipp zum Seitenwechseln wie eine Seitenkurbel.
Ja, ich habe ja leider festgestellt, jetzt als ich die Les Paul-Kopie wieder benutzen wollte und dann auch nochmal die Elixier-Strings darauf gezogen habe, wollte ich auch meine Seitenkurbel benutzen und da passte die nicht drauf.
Ist ärgerlich.
Ja, muss ich noch eine holen.
Ja, gibt es da garantiert eine, wo es passt.
Ja. Naja.
So Seitenkurbel ist so immer der erste Schritt, die erste Offenbarung beim Seitenwechseln, wenn man noch keine Ahnung hat. Und wenn man dann schon ein bisschen fortgeschrittener ist, dann ist so ein Halsständer die zweite Offenbarung beim Seitenwechseln.
Okay, ich werde es mir mal zu Herzen nehmen.
Doch, lohnt sich.
Okay. Gut, gut. So, jetzt haben wir auch schon die 2 Stunden wieder vollgequatscht.
Ja. Genau.
Tja.
Haben wir es eigentlich, oder?
Noch irgendwas übrig geblieben?
Eigentlich nicht.
Ich gucke gerade nochmal hier in unsere...
Ein, zwei kleinere Sachen, die heben wir uns auf, oder?
Ja.
Wenn du Lust hast, kannst du ja noch kurz deine Gitarre anspielen. Oder würdest du es auch beim nächsten Mal machen?
Ja, ich frage mich jetzt, ob... Also ich kann das jetzt mal kurz probieren. Das ist jetzt ein Experiment. Also die Sendung ist jetzt offiziell vorbei.
Okay.
inoffiziell geht es jetzt so vielleicht so nach einer Minute oder so weiter. Ich müsste jetzt mal, ich würde ja gerne speichern jetzt gerade, aber irgendwie traue ich mich jetzt nicht, ein Unsafe.
Nee, ach komm, wir machen das in der nächsten Sendung.
Das sagen wir immer.
Ja, nee, wir okay, probieren jetzt noch irgendwie. Ja.
Wir machen das jetzt so. Also der Reaper, ne? Der Reaper, ja. Ich klicke jetzt auf Save. Während die Aufnahme läuft und ich vermute, dass er die Aufnahme währenddessen anhält.
Ja.
Das garantiert. Macht aber nichts, weil die Sendung ja offiziell vorbei ist. Und dann mache ich noch hier 2 Kanäle dazu.
Ja.
Und versuche das hier noch live an den Start zu bringen. Wenn es halt nicht klappt, dann machen wir eben Schluss, wenn da Schluss ist.
Okay.
Wenn der Aussetzer war und ansonsten gibt es jetzt gleich noch was auf die Ohren. Also ich drücke Save. Wir staunen jetzt, also wie dieser Reaper das wohl macht. Ah, noch läuft die Aufnahme weiter. Cool. Oh. Aber jetzt wähle ich gerade sozusagen den Ordner aus, wo es hin soll. Podcast. Jetzt machen wir mal hier.
Mal gucken.
Save S 300 Hertz E003 5. So, jetzt klicke ich Save. Cannot save while recording. Stop recording first. Ah, damn it.
Ja, okay.
Okay.
Schade.
Scheiße, ich würde es jetzt schon gerne riskieren, einfach 2 Kanäle jetzt noch dazu zu klicken und die da mit reinzuschieben. Komm, wir machen das mal klick, klack. 2 Kanäle sind dazugekommen. Vielleicht ist das sogar noch besser. Ich glaube, die... Das
sollte eigentlich kein Problem sein, oder?
Die Mikros stecken in Kanal 7 und 8, wenn mich nicht alles täuscht. Dam, da, dam, dam, da. So, ich mach mal...
Schön die Nachbarn aus dem Bett rocken.
Nee, ich mach leise, aber ich mach mal gerade den Verstärker schon mal in Standby. Hat mir das letzte Mal schon gesagt, dass man so einen Röhrenverstärker erstmal 30 Sekunden im Standby haben sollte?
Hat man nicht gesagt. Ich glaube, wir gingen davon aus, dass das einfach jeder weiß, der irgendwie Gitarren interessiert ist.
Ich wusste das nicht. Ich hab's im Manual dann vom Fender gelesen. Als echter Nerd liest man ja Manual. Kannst du ja mal kurz erzählen, warum? Ich setz mal kurz die Kopfhörer ab.
Eine Röhre ist ja bekanntlich am coolsten, wenn sie schon warm gespielt ist und schon ein bisschen auf Temperatur ist, dann klingt sie am besten. Und man will eine Röhre nicht kalt anspielen. Das kann auch dazu führen, dass die kaputt gehen oder schneller verschleißen. Und deswegen ist an einem Vollröhrenverstärker immer ein Standby-Schalter mit dran. Das heißt, man schaltet den Verstärker ein mit einem Powerknopf und die Röhren werden dadurch so ein bisschen vorgeheizt. Die werden halt schon mal in Betrieb gesetzt, aber es wird noch nichts durchgejagt und die werden ein bisschen warm. Und wenn man dann den Standby-Knopf auf anstellt, dann kann man halt losspielen, dann kommt auch Sound durch. Das einfach bloß dazu, damit die Röhren nicht ganz so schnell kaputt gehen. Wenn man den Verstärker ausmacht, sollte man das Ganze auch nochmal so ein bisschen einhalten. Es ist dann halt so der Weg, dass man...
Gegenteiliges gelesen.
Okay.
Dass es beim Ausmachen total Schnuppe ist.
Naja, aber halt irgendwie Master Volume runterdrehen, Standby ausschalten und dann den Power ausschalten. Also ich habe halt schon viele erlebt, die dann halt irgendwie fertig waren mit Spielen. Zack, Stecker raus vom Amp und dann war es das. Wo ich mir dann auch so dachte, oh, naja.
Also ich habe gelesen, man kann einfach den Power-Out, also den Power-Switch machen, weil letztendlich die Röhren gehen so oder so aus. Ob die jetzt nacheinander ausgehen oder so, das ist eigentlich...
Ah, okay.
Eigentlich ist nur die... Gut. Also auch hier bitte in den Kommentaren korrektieren, wollte ich sagen. Correcten. Ja. Wie sagt man denn? Korrigieren. falls wir da Mist erzählen, aber ich bilde mir ein, dass beim Ausschalten es wurscht ist. So, jetzt sind die 30 Sekunden
um. Also beim Anschalten ist es ein bisschen wichtiger.
Genau. Jetzt sind die 30 Sekunden um, ich mache jetzt den Standby an. Aus.
Das ist halt so übrigens genau der Moment im Proberaum, man schaltet den Standby, also man schaltet den Powerknopf ein, stimmt die Gitarre, macht sich das Bier auf und dann kann man halt den Verstärker einschalten und loslegen. So.
So. Okay.
Jetzt zum ersten Mal Sound in 300 Hertz.
So, Sound in 300
die
Hertz.
Die Premiere.
Jetzt trigger ich das Recording für die beiden Kanäle. Okay, das macht der Reaper auch. Krass, dieser Reaper ist schon ein guter.
Ich brauche das.
So, jetzt gucken wir mal, ob das hier auch Jetzt muss ich wahrscheinlich noch, hört man mich noch so ein bisschen erzählen?
Ja, es geht schon noch. Es ist leise, aber man hört dich.
Okay. Muss jetzt nämlich noch den... Kommt da irgendwas durch?
Ja, man hört's. Aber es klingt bis jetzt so, als ob es über dein Sprachmikrofon kommt.
Ja, ich glaube nämlich, das Skype, das nimmt immer nur Kanal 1. Das nimmt 1. Nur
dein... Ja.
Und das ist jetzt halt das Kondensatormikrofon, das wird jetzt ein bisschen den Raumklang aufnehmen. Also du wirst nicht so viel hören, aber nachher ja. In der Aufnahme ist es dann
drin. Nö, ist ja okay.
So, jetzt gucken wir mal, wie der Gain hier so geregelt ist.
Ja. Erklär mal bloß ganz kurz nochmal, was du jetzt dran hast.
Kleinen Moment. Also vorne ist ein SM57 und hinten ist das AKG D112. Das habe ich einfach hinten noch rangelegt, weil die Fender-Verstärker sind ja meist hinten offen, damit man noch so ein bisschen was von der Tiefe des Soundes mitbekommt.
Okay.
So. Okay, irgendwie hinten kommt nicht so viel raus gerade, aber vorne, das reicht jetzt auch. Ich mache mal auch nicht so ganz laut. Also das ist jetzt meine Les Paul-Gitarre mit dem Hals-Pickup im Clean-Kanal, der jetzt noch nicht so wahnsinnig laut ist. Und mein Effektboard ist auch zu weit weg, um da jetzt nochmal schnell gegenzuregeln. Aber ich glaube, für die Hörer ist es dann nachher laut genug. Ich kann ja mal so ein paar kleine Akkordfolgen spielen, um die Schönheit des Fender-Klangs zu hören. Klingt so schön, so klar. Und selbst, also normalerweise ist ja der Hals-Pickup gar nicht so beliebt.
Warum?
Ja, weiß nicht, irgendwie, weil ich habe irgendwie oft das Gefühl, dass viele Rhythmus irgendwie eher mit dem Brücken-Pickup auch spielen.
Ja.
Obwohl also ja eigentlich der Hals-Pickup für Rhythm geeigneter ist, oder?
Naja, kommt halt drauf an, was man spielt. Also wenn du jetzt irgendwie nur im Overdrive-Modus unterwegs bist, dann hast du halt einfach mehr Durchsetzungsfähigkeit und bis wenn du mit dem Dingstonabnehmer spielst und...
Dingstonabnehmer.
Ja. Und mit dem Hals-Tonabnehmer hast du halt so den sahnigen, cremigen, fetten Anteil, so, weiß nicht, für fette Rhythmuspassagen oder für so Lierkram.
Ja.
Ich mache es halt meistens so, dass ich den Halstonabnehmer immer runter geregelt habe und dann quasi an der Gitarre auf Clean schalten kann.
Ja, das ist so. Auch so ein übliches Vorgehen. Genau, ich kann dir immer noch so ein paar einzelne Noten kurz spielen, auch wenn du nicht so viel davon hörst. Dieser typische Fender, klare, clean Sound ist wirklich immer wieder ein Vergnügen. So, und jetzt gehen wir mal in den More Drive Kanal. Also ich kann auch mal kurz hier den Treble noch anmachen, also den Brücken-Pickup. Klingt dann alles ein bisschen Treble-lastiger, ist nicht so spannend. Wir machen jetzt mal den Drive an. Weil der Fender Drive ist halt wirklich speziell anders. Ne? Der ist halt, also gerade bei dieser Hot Rod-Serie ist der so sehr...
Muss man den echt mögen.
Ja, aber ich mag den tatsächlich auch viel lieber. Ja,
das ist doch alles perfekt.
Der drückt halt so, der ist so knackig irgendwie, der schlabbert nicht so rum.
Okay.
Würdest du das auch so sehen?
Nee, ich weiß nicht, ich sehe das halt irgendwie immer so ein bisschen andersrum. Ich kann das immer so schlecht beschreiben. Ich finde so britische Marshall-Zerre ist einfach so ein bisschen kantiger und definierter als so Fender-Zerre. Da ist immer so ein Anteil mit drin, wo ich mir denke so,
okay.
Irgendwas sifft da gerade so, weiß auch nicht.
Ich spiele mal eine kleine Runde.
Ja.
Nochmal die gleichen Akkorde und dann vielleicht nochmal irgendwas Fetteres.
Thank you.
der knarrt halt, also stehe ich total gerade drauf, diesen Les Paul-Sound an diesem Channel. Hier gibt es ja noch so, was gibt es denn hier so für typische Heavy Riffs, so. Ah ne, warte mal. Ja, irgendwie so war das doch, ne? Und welcher Song?
Irgendwas von den White Stripes.
Richtig. Okay, Anfangsriff. Jetzt machen wir ein bisschen Musik raten. warte mal, welcher bunt war denn der Akkord? Hier, glaube ich.
Good Times, Bad Times, Led Zeppelin.
Yeah, sehr gut. Ich versuche ja die ganze Zeit, das Riff am Anfang auch so richtig getimed zu kriegen, aber irgendwie bin ich dann noch zu langsam, dieses...
Ja, ich weiß, was du meinst.
Da habe ich irgendwie noch nicht geschafft, das richtige Timing abzubekommen. Okay, was haben wir noch für Riffs? Den hier. Welcher Song?
Auf jeden Fall auch Led Zeppelin. Ja. Ich weiß gar nicht, wie heißt der?
Heartbreaker ist es, glaube ich, ne?
Ah, ja, genau.
Ja. Also die Les Paul, die macht schon auch so einen fetten Braten. Jetzt können wir mal so einen Moor-Channel noch anmachen, also den Moor-Drive. Und da rauscht es dann auch schon ordentlich im Wald. Also da drückt es auch richtig, weil man jetzt nochmal dieses White Stripes, ich glaube, es ist Dead Leaves on the Dirty Ground, spielt, dann brüllt es schon ordentlich. Hört man da was von?
Ja, ja, klar.
Oder auch hier so die einzelnen Noten, die kreischen, oder die gehen dann halt auch so ein bisschen ins Feedback schon fast rein. Jetzt werden die Finger langsam ganz nervös von den ganzen Zuhörern. Toll, gibt es natürlich hier auch. Kann ja so ein bisschen. Warte mal, ich muss mal hier kurz überprüfen. Kommen auch schon so relativ schwergewichtige Töne rüber, ne? Jetzt können wir nochmal dieses Led Zeppelin-Riff von eben. Das klingt dann in dem More Drive Channel auch so. Und der Drive Channel ist noch lange nicht irgendwo in der Nähe von Mitte des Gains. Also ja. Das ist alles noch ganz am Anfang. Das heißt, auch aus so einem Fender-Amp, der eigentlich so als cleaner Zeitgenosse daherkommt.
Ach, die können schon anständig was.
Ja. Den mache ich auch nochmal. Nochmal. Ja, so klingt das. Mal gucken, wie das in der Aufnahme geworden ist, ob das überhaupt irgendwas taugt, ob das zu leise oder zu laut ist.
Ja, bin ich gespannt.
Ich mach nochmal, warte mal, ich muss mal, ich habe die ganze Zeit nämlich nicht hier geguckt. Aber doch, hier kommt auf jeden Fall was an. Auf dem einen Kanal weniger als auf dem anderen, aber das liegt vielleicht daran, dass das halt auch das falsche Mikrofon und hinter dem Verstärker ist. Hm. Gut, vielleicht mache ich auch nochmal später ein bisschen was Ordentlicheres, so als Demo, aber so als erster Test mit echtem Sound. Und wir haben ja noch ein Intro.
Genau.
Ihr könnt ja mal sagen, wie euch das gefallen hat.
Richtig.
Ah, schön. Was machen wir jetzt? Wir müssen dann echt, das nächste Mal machst du dann auch deine Gitarre als Setup und dann jammen wir einfach so zum Schluss. Dann mache ich ja, hier noch ein Drumbeat rein und dann geht's ab.
Ich habe bloß leider keine Mikros da, die ich davor hängen könnte. Ich könnte halt auch Gitarre spielen. Bloß dann hätten wir nur so ein bisschen Raumklang, weil ich ja bloß meinen Go-Mic hier habe.
Vielleicht reicht das ja.
Das könnte reichen. Also auf jeden Fall können wir es probieren. Vielleicht klingt es ja gar nicht so schlecht.
Der More-Drive-Channel ist auch gar nicht so schlecht. Nee, also im Prinzip ist schon richtig. Man muss den halt so ein bisschen mögen. Das ist schon so eine sehr spezielle Art von Drive-Channel.
Genau, ist halt anders.
Aber was eben auch ganz geil ist an den Fender-Amps, die nehmen halt Pedale ganz gut von vorne auch in die Signalkette. Und da kann man auch seinen Overdrive seiner Wahl einfach davor hängen oder seinen Fass oder was auch immer. Und der Verstärker reagiert da sehr gut drauf.
Okay, das ist nämlich so genau das, was mich irgendwie so an Fender-esken Amps immer stört. So von meinen Marshall checke ich halt irgendwie jedes Pedal und es klingt gut. Und vor so einen Vox oder vor so einen Fender stecke ich halt irgendwie meine Overdrive-Pedale und es klingt immer so, als ob irgendwie der Speaker nicht hinterherkommt.
Hm. Aber bisher hatte ich mit Fender verschaltet, also ich habe bisher nur einen Twin-Reverb getestet und den Hot Rod. Und da war jedes Mal so zum Beispiel der Tube Screamer oder so, das sind die fühlen sich da so richtig wohl vor dem. Dann weiß man auch plötzlich, warum der Tube Screamer so einen guten Ruf hat, weil der klingt nämlich ganz oft scheiße.
Ja.
Vor allem Fender-Amp klang der absolut top und mein Love-Pedal OD-11 und so, absolute Spitzenklasse.
Genau, also weiß nicht, ich habe es bis jetzt immer umgekehrt wahrgenommen, dass ich halt irgendwie den Verstärker ohne irgendwelche Pedale davor eigentlich gut fand. Und wenn es dann aber ein bisschen mehr Zerre sein musste und ich ein Pedal davor gesteckt habe, dann hat es mir überhaupt nicht mehr gefallen. Hm. Als ob dann halt so der Overdrive-Kanal anfängt zu kotzen und so in sich nochmal übersteuert und so merkwürdig matscht und nicht hinterherkommt.
Ja, aber da muss man ja dann eben auch, hat man ja auch schon gesagt, eher vielleicht den Clean-Kanal nehmen und dann mit Pedalen den Drive
da drüber legen. Ja, das gefällt mir dann halt meistens noch weniger.
Ja, wenn man so ein Marshall-Fanboy ist, dann, also das meine ich jetzt gar nicht.
Das ist halt so einfach der Sound, den ich haben will. Das weiß nicht, das ist eher so meins.
Ja, dann bist du da ja vollkommen bedient.
Ich mag Vox und Fender-Amps total gerne. Die klingen auch super, aber das ist halt einfach nicht so der Sound, den ich brauche.
Ja, na, das ist ja auch okay. Sieht aus so wie Omorg.
Genau.
Gut, jetzt ist aber gut. Jetzt haben wir nämlich 2 Stunden 20. Eine kleine Zugabe zum Schluss. Verzeiht mein amateurhaftes Rumgespiele, weil ich jetzt auch natürlich plötzlich ganz nervös und hier noch komplett verkabelt und nicht vorbereitet und so. Aber vielleicht ist es ja trotzdem ganz nett. Wir schauen uns das mal an.
Wir versuchen es live hinzukriegen. Vielleicht spiele ich das nächste Mal auch ein bisschen was. Und dann gucken wir mal.
Ja. Judy.
Gut.
Dann
schönen Dank fürs Zuhören.
Genau, schönen Dank für Support, Flatter, Kommentare und was nicht noch alles.
Genau, wir freuen uns jedes Mal, wenn wir irgendwie neue Anregungen lesen. Bitte kommentiert weiter.
Genau. Und dann machen wir auch bestimmt bald wieder ein bisschen zeitnäher weiter.
Alles klar.
Gut, wiederschauen.
Tschüss.
Tschüss.